Handy weg.
Ich notiere mir noch was für die Folge. Lass mich. Mhm, genau. Du machst jetzt die Begrüßung und dann kann ich mir schnell meine Stichpunkte machen.
Ja, aber was euch nicht mal aufgefallen ist, das ist hier nicht mal ein Satz wert, dass ich, wie schön ich hier aufgeräumt habe.
Du hast ja gar nicht selber aufgeräumt.
Es werden einige Sätze wert.
Natürlich habe ich selber aufgeräumt.
Das warst du nicht selber.
Doch, war ich selber.
Sabine hat dich gezwungen.
Ja, aber ich hab's doch gemacht.
Hast du schon mal was von intrinsischer und extrinsischer Motivation gehört?
Leck mich am Arsch, ich hab mein Büro selber aufgeräumt.
Auf Zwang.
Ja, ist doch egal warum. Wenn sagst du jetzt irgendwie, ich war 20 Jahre im Knast, sagst du, ja, aber warst du ja nicht freiwillig. Ja,
exakt, würde man genauso sagen. Oder wenn
tolle Beispiel, Leistung.
Es ist ein Unterschied, ob man selber Fallschirmspringen oder aus dem Flugzeug geschubst wurde.
Ja,
ist
und trotzdem, und ist dann keine Story, darf man nicht drüber reden.
Darf
dann
man
sagen, bist
reden.
Du nicht gestern aus dem Flugzeug geschubst? Ja, aber ich wurde geschubst, ich erzähl's lieber
es
nicht.
Es hat was damit zu tun, Klaas, und da sind wir im Kern, wie stolz man selber drauf sein kann. Wenn einfach jemand gekommen ist, wie unsere liebe Kollegin Sabine, diese Sache, pass mal auf, hier sieht es so widerwärtig aus.
Anders,
es reicht.
Anders.
Hier
es
wird
so.
Jetzt aufgeräumt.
Ich kann dir mal erzählen, wie es war.
Ja.
Ich kam hierher und war ein bisschen früher da. Und dann war ich so um 8:30 da. Und Sabine ist ja gewohnt dadurch, dass, also wir können ja kurz die Geschichte mal erzählen. Sabine hat früher in dem Studio gearbeitet, in dem wir Zirkus Halligalli aufgezeichnet haben. Das sind so ganz alte Fernsehstudios in Tempelhof hier in Berlin. Da ist so ganz früher, war da Dieter Thomas Heck und hat die Hitparade da aufgezeichnet. Und Kurt Krömer war da lange, oder wie Sabine sagt, mein Freund Kurt Krömer, mit der hat sich sehr gut verstanden. Und dann kamen wir dann da irgendwann hin und Sabine hat ganz, ganz lange da gearbeitet. Und wir haben sie dort kennengelernt. Und als wir dann irgendwann mit Zirkus Halligalli da weggingen und gesagt haben, so, und wir verlassen jetzt hier diese Studios, irgendwie waren wir dann so zusammengeschweißt, dass man jetzt nicht sagen konnte, ja, war schön gewesen und dann geht das hier weiter und mal gucken, wer als nächstes hier das Studio bucht. Und deswegen ist Sabine jetzt bei uns und ist eine Mitarbeiterin der Florida TV. Und dann haben wir gefragt, und was willst du machen für einen Beruf? Und dann hat sie gesagt, das wie immer, das macht Spaß, aber nicht mehr so viel. Und ich gesagt, ist sehr gut. Trotzdem ist es so, dass Sabine sich, glaube 27 Jahre daran gewöhnt hat, immer nachts um 3 aufzustehen.
Ein Albtraum.
Ja, und
wirklich,
und ist immer und wird dann auch wach und kann dann auch nicht mehr schlafen und möchte dann anfangen zu arbeiten. Und dann fährt sie hier ins Büro und macht, was sie macht und so. Und wenn man dann früh genug da ist, dann erwischt man sie teilweise noch kurz bevor sie fertig ist.
Im Feierabend praktisch.
Im Feierabend.
Jetzt gerade jetzt 9 Uhr ist sie dann fast auch bald wieder durch. Ne?
Genau, dann wird noch ein Kaffee getrunken.
Geklönt, kleinen Klönschnack.
Genau, sagen wir allem nochmal Hallo.
Ja.
Und dann war es so, ich komme um 8:30 hier an, Sabine war schon durch und dann hat sie gesagt, wann ist dein erster Termin? Ich gesagt, also um 9. Und sie gesagt, gut, dann räumen wir jetzt auf. Wie so eine strenge Mutter, also eine liebe strenge Mutter, hat sie mich dann so am Ohrläppchen gepackt, mich in meine Siffbude geschleppt hier und gesagt, guck mal hier, guck mal da, guck mal da, guck mal da, brauchst du das, brauchst du das, brauchst du das?
Wie bei so einer Messi-Doku.
Ja, stimmt.
Beim
ja.
alten RTL.
Ja. Ne? Beim alten, beim schmuddeligen RTL, nicht beim feinen neuen.
Ja.
Ja, stimmt.
Hat die Gummistiefel angehabt.
Hier, was ist da? Das ist ein Telefonbuch von 1986 mit Kaugummis drin. Brauchst du das noch? Ja, ach, das würde ich gern behalten.
Hier müssen wir mal Profis rufen.
Ja, genau.
Ja, so ausgeschnittene Rezepte aus der Brigitte. 7000 Stück.
Aber du hast wirklich noch ordentlich
fünf Katzen gefunden.
Du hast ordentlich was weggeschmissen, ne?
Ja,
alles. Allein seinen Schreibtisch kann man sehen, der ist ja schön, sag mal.
Ja, der ist richtig schön. Ich habe alles
der
weggeschmissen.
Sieht der gut aus.
Ich habe auch ganz viel so Schnaps ja geschenkt bekommen jetzt über die letzten Jahre.
Und wo ist der?
Naja, den habe ich draußen auf den Tisch gestellt. Und das war wirklich, kannst du dich noch erinnern, als wir damals im Amazonas mit diesem Fleischanzug in dieses Piranha-Becken gehalten haben?
Natürlich.
So ähnlich war das mit dem Alkohol hier auf dem Tisch. Den habe ich raufgestellt und dann war nur so eine große Staubwolke, aus dem so Arme und Beine rausgeguckt haben. Und dann legte sich der Staub und dann war alles weg. Alle Mitarbeiter haben sich das geschnappt für zu Hause.
Ja, weil es gibt immer mal wieder so eine Art Florida-internen Flohmarkt. Da werden auch geschätzte Merch-Artikel, die man eben so als Fernsehproduktion auch mal zugeschickt bekommt, von lieben Gästen, ne, mal Musik, mal ein Pulli. Das wird dann von unserer Kollegin Katharina Karg auf so einem Tisch ganz fein drapiert. Und dann schreibt sie eine Nachricht in den Firmenchat und sagt, jetzt ist es eröffnet. Und dann hört man richtig, also ein Gerumpel, ein Gedonner, wie wenn der T-Rex bei Jurassic Park kommt. Dann merke ich so im Kaffee, dass es solche Wellen schlägt. Ne? Und dann machst du wusch und dann geht's einmal drüber und dann kann man auch immer ganz gut sehen, welche Künstler jetzt, sag ich mal, nicht mehr ganz so, wo man sagt, zumindest hier intern ist die Musik von der Beliebtheit jetzt nicht so riesig. Ne?
Ich habe noch einen ganzen Keller voll mit Sachen, die ich nie wieder gebraucht habe, aber die ich mitgenommen habe, damals schon bei MTV, weil es die umsonst gab. Weißt du, gerade, das ist so ein Urinstinkt, ja, 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 den man da hat.
Ja, du bist auch wie auf so Messen, warst du auch bestimmt so ein Tütensammler, ne?
Ja.
Der
so
ich, hab ich auch gemacht.
Direkt
klar,
erster Stand kriegt man eine große Tüte von Samsung oder so und dann immer Kulis, Aufkleber, alles da rein.
Gamescom,
ne?
Ey. Ey,
ich habe mich mal, super peinliche Geschichte, ich habe mich mal auf der IFA, was hier früher in Berlin die Funkausstellung war, habe ich mich elektrisieren lassen von einem Warm-Upper und hatte eine Out-of-Body-Experience. Und zwar stand ich da mit einem Kumpel und der hatte von der Firma Kodak, weiß nicht, ob die insolvent, ob sie noch gibt, keine Ahnung, ne? Das ist Foto, irgendwas, Filme oder so. Hatte
ich glaube, insolvent.
Wahrscheinlich. Hatte so eine Eistasche. So Warenwert 79 Cent, ne? Und die hat er da so an den Mob praktisch verteilt, ne? Dachte, man muss sie jetzt einfach nur so abgrapschen. Aber dafür musste man irgendwie so einen Tanz machen und so ganz viele Sachen. Und ich habe mich irgendwie, hat er das so gut gemacht, dass ich eine Gier auf diese Tasche entwickelt habe, weil meine ganze Tüte war ja nur bisher voll mit Kulis und Aufklebern, ne? Und dann habe ich mich da komplett entselbstet und entwürdigt, wie wirklich bis zu diesem Tag auch nie wieder in meinem Leben. Ich habe da Ententanz gemacht. Ich habe da so Übungen noch gemacht, dann habe ich noch irgendwas fast halb gesungen und so, ne? Ich glaube, ich hätte auch die Unterhose ausgezogen, nur um jetzt diese Dreckstasche zu bekommen. Und ich hatte dann diese Tasche, der Stuhl hat sich da gelegt, alle Leute waren am nächsten Stand, dann stand ich da mit dieser Tasche und habe so richtig gedacht, fuck, hier ist gerade was schiefgelaufen, ne? Menschlich was schiefgelaufen. Habe ich mich entselbstet für eine.
Ich habe schon oft über dich gestaunt, aber in dem Moment, ich stand hier gerade mit offenem Mund. Ja. Dass du wirklich jetzt unabhängig von es ist scheißegal der Wert, aber dass du da hingehst und machst den Ententanz auf der IFA, ne?
Ja, weil bin ich auch bis heute entsetzt.
Ferner
von.
Kannst du mir nie mehr
das ist
sein.
Das ist aber also ein guter Warm-Upper. Der ist wie ein Hypnotiseur eigentlich.
Ja, es war so. Vielleicht hat er mich sogar hypnotisiert. Das wäre eine Erklärung.
Das kann gut sein. Man hört
ich
doch immer
wollte
wieder,
diese Tasche so sehr.
Man hat doch, hört doch immer wieder von so unseriösen Disco-Hypnotiseuren, weißt du, die dann so Leute auch in Enten verwandeln und dann können die den Buchstaben H nicht mehr sagen. So ein Quatsch, ne? Dass sie dann sich so steif machen zwischen zwei so Stühlen und ein anderer stellt sich dann drauf. Naja, so unwürdiges, so eine Freakshow, die so über die Lande zieht, so den Eindruck hat man ein bisschen. Nachts um 1:30 irgendwie bei Putzlicht in irgendeiner Dorfdisco, wo nebenan die Schlagerecke ist.
Ja.
Ne? So eine Disco meine ich. Und das kann natürlich sein. Und Warm-Upper, wir haben ja nun auch Kontakt zu dieser Branche. Vielleicht muss man kurz erklären, was sind denn eigentlich Warm-Upper? Ich glaube, im Volksmund würde man sagen, ein sogenannter Anklatscher. Das ist aber nicht der ganze Job. Ein Cheerleader,
ein Gut-Draufmacher. Wie so ein Schnäpschen, ein menschliches Schnäpschen.
Ein Animateur.
Das hört die Branche gern.
Naja, es sind halt Leute, die dir auch so ein bisschen die Hemmung nehmen wollen, weil also gerade jetzt Deutsche sind ja nun nicht bekannt dafür, dass sie irgendwo reinkommen und erstmal die komplett hysterische Kerze an beiden Seiten anzünden, sondern die kommen dahin und machen klatsch, 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 wenn sie was gut finden und ansonsten gucken die so ein bisschen pikiert auf den Boden. Jetzt in Corona-Zeiten, wo noch weniger Publikum da ist, sogar noch mehr, weil weniger Leute mehr Publikum sein müssen. Das heißt, jeder hat eine Verantwortung. Die anonyme Masse, dass man irgendwie bei Wetten, dass irgendwo in Nürnberg da in der 37. Reihe mal hinten Winker-Uwe macht und dann wahrgenommen wird, das geht gar nicht mehr, sondern es sind jetzt wirklich einzelne Leute da, die auch gesehen werden und natürlich haben die Hemmung,
eine
laut
Verantwortung
zu klatschen.
Haben die aber auch, eine Verantwortung.
Natürlich haben die eine Verantwortung. Ich sage das auch dem Publikum, bei Late Night Berlin sage ich, ihr seid hier zwar Publikum, aber letztendlich steckt ihr genauso mit drin wie ich. Ich bin hier der Moderator, das ist meine Rolle, eure Rolle ist Publikum und was wir hier machen, ist ein Theaterstück für die Leute zu Hause. Wagt es nicht zu lachen. Es ist eine Aufführung, wir wollen die Leute zu Hause weiß machen, wie geil es hier ist.
Ja.
Und tut nicht so, als würde ich euch hier was vorspielen zu eurer Belustigung, sondern wenn ihr was lustig findet, lacht. Wenn ihr was nicht lustig findet, lacht bitte auch, weil es ansonsten die Stimmung runterzieht.
Aber die lassen sich von dir überhaupt nicht einschüchtern, Klaas. Die lachen natürlich dann freiwillig.
Das merkt
in
man
der
auch
Folge.
Manchmal.
Ja.
Ja. Ich finde ja das Faszinierende, wir so ein Drehtag oder ein Studiotag, gerade für die größeren Shows, beste Show oder Duell oder so, die sind ja so vollgepackt, weil wir da wird noch geprobt, dann wird noch irgendwie Licht aufgebaut und gestellt und dies und das. Und dann kamen wir auch mal irgendwann auf den Trip, ey, Warm-up ist alles super, ist alles mega geil, aber vielleicht lassen wir es heute mal weg. weil wegen zeitlicher Verzögerung. Und ich erinnere mich dran, das waren die traurigsten Stunden, die ich je im Studio. Und jedes Mal, wenn man so kurz gezweifelt hat, ob man denn einen Warm-Upper braucht und was denn irgendwie so, ob der Beruf irgendwie so notwendig ist in unserem hochgetakteten Alltag da im Studio. Das war wirklich so schlimm zu merken, wenn diese Anheizen fehlt. Ich glaube, das Ding ist, die nehmen den Zuschauern so die Hemmungen davor, aus sich rauszugehen, aus zu klatschen, zu lachen tatsächlich. Und wir hatten da wirklich eine Aufzeichnung von 4 Stunden und da hat keiner einen Mucks gemacht.
Ja.
Das war wirklich die Hölle.
Ja, du willst ja, wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, dann bist du das erste Mal im Fernsehstudio, dann willst du genau richtig sitzen, dass es vorteilhaft ist. Du willst dich nicht doof da sitzen, dass dann deine Familie sagt, du siehst ja aus wie ein Depp. Und ich glaube, all diese Themen, die man dann so mitbringt, wenn man das erste Mal im Fernsehen ist, das nehmen die einem auf eine ganz tolle Weise. Und dann fühlt man sich wahrscheinlich am Ende wohl und hat jetzt Lust auf eine gute Sendung irgendwie. Ne? Und
in der Gruppe lacht es auch gut, ne? Genau, und du musst dich erst natürlich mal so auch als Zuschauerin, musst du dich da mal zurechtfinden. Du kommst da rein und denkst so, okay.
Man kann sich übrigens auch, wenn man manchmal das Gefühl hat, hier ist ein bisschen unangenehme Stimmung, weil man jetzt vielleicht irgendwas Peinliches machen muss. So als Gruppe, ne? Das sind ja alles einzelne Leute, die kommen da hin in kleinen Grüppchen, sitzen dann zusammen, kennen sich aber untereinander nicht, haben eine Gemeinsamkeit, nämlich, dass sie in dieser Sendung sind und sein wollen. Und trotzdem machen die dann vielleicht zusammen was ihnen insgesamt ein bisschen unangenehm ist oder so. Oder einem so ein bisschen zu aufgepeitschte gute Laune so entgegenfliegt. Ja? Und dann, was passiert? Man solidarisiert sich.
Ja.
Man solidarisiert sich als Gruppe. Und man wird ein Publikum. Weil man sich gegen die Stimmung, die einem manchmal entgegenkommt, ohne Worte solidarisiert, verstehst du?
Ja, wie wenn die Bahn sich verspätet und man steht so zu 3 anderen Fremden am Bahnhof und man teilt dann die Wut.
Ja, genau, man sagt, oh.
Ja, ne? Ja, wieder, ne?
Ja, hier, guck mal da oben, ne? Da steht's, ne?
Ja, ja.
Ja, hier wieder.
Sind sie wieder zu spät, ja.
Verzögerung im Betriebsablauf, was soll das eigentlich sein?
Ja, und schon ist man so eine eingeschworene Gemeinde, der Bahnhasser.
Ja, genau, und das geht auch, also das kann man auch mit Showhasser.
Aber was du gerade gesagt hast, du hast gerade von Hypnotiseuren gesprochen, ne? Mir ist aufgefallen gerade, dass ich glaube, die ganze TV- und Unterhaltungsbranche teilt sich in 2 Arten von Menschen. Die einen, die an Hypnose glauben und die deswegen auch fasziniert sind von der Idee, so eine Hypnose-Show mal zu machen. Und die anderen, die sagen, das ist alles einfach nur eine gigantische Lüge und zwar eigentlich die einfachste der Welt. Weil wenn du dir das vorstellst, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt Hypnotiseur, was ich de facto nicht bin, weil ich habe diese Fähigkeit nicht. Ich habe das eine Buch auch nicht gelesen, wie das geht. Ne? Und ich würde jetzt in der Pflicht sein, eine Hypnose-Show zu machen. Dann würde ich einfach meinem Kumpel Basti da auftauchen, dann würde ich den in Reihe 2b setzen. Und dann würde ich sagen, so mal hier einen Freiwilligen auf der Bühne, ach hier, Sie, junger Mann, Basti in Klammern, Basti Sitz 2b und dann mache ich so hui, 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 und dann denkt er, dass er eine Ente ist und dann, weil ich das mein Kumpel ist, tut er einfach so, als ob er eine Ente ist und die Leute rasten aus, ne, ganze Supertalent-Publikum völlig aufgelöst.
Standing Ovations.
Ja. Und das wäre es im Grunde schon.
Ja,
ne?
Ja, gut,
dann
das wär
dann
eine sehr
sage
gute
ich,
der
Show. Kann seinen Arm nicht bewegen, dann kann er irgendwie nicht mehr S sagen, sagt nur, ich bin Bastian und so, ne?
Aber
schwuppdiwupp, fertig ist der Lack.
Ja, du weißt, ich bin genau da auf dieser Linie und denke, ja klar, am Ende, also die einfachsten Zaubertricks, ne, auch früher so althergebrachte sind immer die, dass da irgendwie einer, der Zauberer steckt die Hand aus, da ist ein Geldstück auf der Hand und da liegt ein Tuch drüber und dann darf jeder aus dem Publikum mal unter das Tuch fassen und gucken, ob das Geldstück da liegt. Ja. So, und dann am Ende zieht er das Tuch weg und das Geldstück ist auch weg. Und alle fragen sich, hä, wie geht denn das?
Ja, wo ist das?
Ja, der Letzte, der gefühlt hat, der nimmt's mit.
So. Ja, ist ja witzig.
Es ist halt total einfach.
Logisch, stimmt, ja.
Sehr gut, Klaus.
Sehr gut. Wow.
Guter und trotzdem Trick. Klopfst du an UFOs.
Moment mal, das ist jetzt.
Jetzt hör auf, das jetzt, zu verwässern. Also ganz das eben, Gespräch.
Mit UFOs. Wie kommt er jetzt auf UFOs?
Jetzt reg dich nicht
fliegenden
auf.
Fliegenden Untertassen, die da in den USA rumfahren.
Bleib bitte beim Erzählstrang weiter.
Die fahren nicht. Die fliegen. Ja. Die fahren. Die Räder. Oder? So. Aber wir haben ja einen, der eben nicht nur mit dem Thema Hypnose zu tun
hat. Der
hat
mich auch vom Gegenteil überzeugt.
Sondern tatsächlich ganz, ganz viele verschiedene Sachen kann. Jetzt Mentalist klingt immer so bescheuert. Man hat immer das Gefühl, es ist so ein Bekloppter mit einem Raben auf der Schulter. Aber den wir da haben, das ist Timon Krause.
Liebe Grüße.
Könnt ihr gerne mal googeln. Der war ja schon das ein oder andere Mal in unseren Shows. Und der tritt immer gegen mich und Joko an. Und letztendlich trickst er uns aus, weil er A, einfach schlauer ist als wir. Das ist sein erster Trick. Der ist einfach ziemlich intelligent.
Finde ich auch fast ein bisschen gemein vom ProSieben, dass ihr den als Gegner, weil der ist sehr schlau.
Ja, genau.
Könnt ihr ja gar nicht mitteilen, ist ja logisch.
Wir haben normalerweise, haben wir Joko und Klaas gegen ProSieben konzipiert, in dem Bewusstsein, dass sie eh niemanden kennen, der schlau ist.
Auch vom Personal. Ja.
Ja, dass wir halt wissen, also wer soll da kommen.
Liebe
ne?
Grüße.
Ja, liebe Grüße ne? an die Magazine. Also, wen sollen sie uns denn schicken? Und dann kam aber Timon Krause, den sie da irgendwie tatsächlich wohl aus dem Hut gezaubert haben. Und der ist eben ausgestattet mit vielen Fähigkeiten und ganz viel macht er so, so Mikro-Gesten, also ganz, ganz minimale Zuckungen.
Oh, wie
im Gesicht.
Er guckt hier.
Also es ist eine Frechheit. Ich muss hier
wie
so.
Ich bin noch gar nicht beim
wegen
Punkt.
Wegen dem Show-Gedanken muss ich hier so machen, als würde ich das auch glauben.
So.
Aber ja, es ist doch so offensichtlich. Das sind Tricks und das ist ja auch gut, das
ja,
ist dein Job.
Ich erzähl's doch gerade, du Affe.
Ich höre da andauernd immer da, der kann an deinen Augen wimpern, kann der ablesen, was du machst. So ein Quatsch.
Nein.
Das ist ein Trick und fertig. Das höre ich doch 5-mal am Tag hier in der Firma.
Also jetzt hör mir doch mal zu. Du bist also wirklich.
Martin ist auch so ein Typ.
Ich glaube da auch dran. Ich find's auch
Idioten. Leute, es ist letztendlich. Und du sagst gerade, es ist ein Trick. Ist überhaupt gar kein Trick.
Ja, na,
so,
gut.
Nein, weil der Trick ist einfach, du und ich, wir können alle die Mimik des Gegenübers lesen.
Oh mein Gott, so. Was ein Quatsch.
Halt doch mal dein Maul, wenn ich was erzähle.
Ich kann dich da nicht erzählen lassen, weil das ist Müll.
Ja, dann erzähl du doch mal.
Das wird ja der lächerlichste Podcast der Welt, wenn wir so weitermachen.
Also dann erzähl doch mal kurz deine super Theorie. Oder ist die nur, die legen die Leute rein. Ist das dann vorbei, die Theorie? Oder was kommt jetzt?
Nee, ich sag nur, es hat nichts, also ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht daran, dass der wirklich an irgendwelchen Wimpernzuckungen oder der Rötung der Ohren oder was auch immer man da ausstrahlt, wenn man Schnick, Schnack, Schnuck gegen ihn spielt, dass er daran, dass er kennt, er hat eine Wahrscheinlichkeit, man kann das wahrscheinlich sehr genau vorhersagen, insofern, was macht ein Normalo, der jetzt nicht jeden Tag Schnick,
genau,
Schnack, Schnuck
spielt, Schnick, Schnuck, etc. Ja, darum geht's ja gar
so,
nicht.
Und bei den anderen Sachen, das sind Tricks, also pass auf, David
was
Copperfield.
Denn, was denn für Tricks?
David Copperfield hat keine Elefanten weggezaubert, ne? Der ist auch nicht durch die chinesische Mauer durchgelaufen. Ist er nicht wirklich. Das war ein Trick.
Aber das ist ja Unterschiede zwischen Zauberei
Moment, also
und diesem Mentalismus.
Da darf ich einmal ganz kurz was sagen, bevor du da immer so reinblöckst, weil ich merke ja immer, dass du immer beim Reden dann immer erst überlegst, was du eigentlich sagen wolltest.
Nee.
Und das nervt die Leute ja auch beim Podcast hören. So, deswegen, also, es sind unterschiedliche Dinge. Bei dem Schnick, Schnack, Schnuck, man kann zum Beispiel gegen Timon Krause gut Schnick, Schnack, Schnuck spielen und immer verlieren, weil er genau mit so einer, wahrscheinlich mit so einer Statistik, was die meisten Leute machen, eigentlich immer den nächsten Schritt voraussehen kann. Das ist was kann man, glaube ich, üben. Und es gibt wahrscheinlich so und so viele Menschen auf der Welt, die dies und das machen und man probiert immer ganz besonders schlau zu sein. Man kann mit dem eine halbe Stunde Schnick, Schnack, Schnuck spielen.
Aber da wird man doch nicht einmal gewinnen.
Man wird nicht einmal gewinnen, genau. Das habe ich mit ihm gemacht und das habe ich probiert. Und es hat nicht geklappt. Ich habe gegen den nicht gewonnen. Das ist aber was anderes. Wenn es aber darum geht, was er bei mir gemacht hat zum Beispiel, der hat einen Namen eines Haustiers rausgekriegt bei mir, indem ich, ohne dass ich ihm das gesagt habe und auch niemandem anders habe ich es vorher gesagt.
Kann man auch nicht googeln.
Und er hat es vorher gesagt, dann habe ich immer, ich sollte A sagen und bin das Alphabet durchgegangen und er hat immer geguckt, bei welchem Buchstaben er jetzt ist. Und so hat der Buchstabe für Buchstabe für Buchstabe diesen Namen, den wirklich niemand kennt außer mir selber. Und dann hat er mir gesagt, wie meine erste Katze hieß. So. Und das war in dem Moment, ich sollte an diesen Buchstaben denken, während ich das Alphabet durchgegangen bin. Und er hat geguckt, passiert irgendetwas. Und das haben wir ein paar Mal durchgemacht. Und am Ende hatte er den kompletten Namen zusammen mit 5, 6 Buchstaben. Und das ist etwas, das kann ich mir nicht. Und dass natürlich David Copperfield nicht fliegen kann. Ja, guten Morgen. Das weiß ich auch. Aber wir wissen ja auch, was in diesem Studio da los ist, ja. Da sind nicht irgendwelche 30 Meter hohen Spiegel, die irgendwie ein Schlupfloch möglich machen, um da irgendwas verschwinden zu lassen. Und die transsibirische Eisenbahn ist auch nicht unter einem Tuch verschwunden, ist mir schon klar. Aber da ist dieser Typ. Und ich finde es nicht so unglaubwürdig zu sagen, wenn du dich aufregst, gibt es tatsächlich kleine Dinge, die man sehen kann.
Körperliche Merkmale.
Körperliche Merkmale, die man sehen kann. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Rötegrad der Haut, aber dass irgendetwas passiert, was man gemeinhin so im Leben übersieht. Ich glaube schon, dass man, wenn man das trainiert, eine feine Wahrnehmung hat, was Gesichter angeht. Wir werden irgendwie 100 Jahre alt und können alle Gesichter, die uns in unserem ganzen Leben entgegenkommen, voneinander unterscheiden. Sofort. Einige sehen sich ähnlich, manche verwechselt man so ein bisschen, aber im Wesentlichen kann man das unterscheiden. Und die meisten Interpretationen von Gesten oder Mimik oder sowas macht man unbewusst, sind aber wahrscheinlich feiner, als es einem bewusst ist. Wenn du trainierst, das ein bisschen bewusster einzusetzen, glaube ich, hast du schon diese Fähigkeit, als oder jeder Mensch hat das, so Sachen hinzukriegen. Das ist dann irgendwie so eine Vorahnung von dem, was gleich passieren wird und man weiß aber nicht woher. Ja, weil man es vielleicht dann doch gesehen hat, dass einer so und so reagiert.
Das glaubst du auch nicht, Schmidt?
Was sagt dir euch meine Mimik gerade?
Hättest du
zuckt da mein Auge irgendwie?
Aber du wirst jetzt nicht abstreiten, dass es
du bist jetzt beleidigt, weil ich deine Theorie halt einfach nicht unterschreiben würde. Ich sag, imposant mit dem Haustier, aber es gibt 1 Milliarde Magier seit 100 Jahren, ich nenne es jetzt Magier, weil was anderes ist es nicht, die dir die Bankzahl sagen können, die dir sagen können, wann du irgendwann einen Kaffee getrunken hast, wie deine Nichte mit Vornamen heißt und so weiter. Das ist doch ein altes Ding. Ich kann es dir nicht erklären, wie sie es machen, aber es hat doch nicht mit Zukunft.
Ist das dein ganzes Argument?
Nein, das ist ein Schlag.
Dass du das nicht erklären kannst, nee, das ist das
Geht. Es ist nur eine andere Oh, Mr. UFO, hä? Aber das Es ist doch exakt eine Variante von einem uralten Zaubertrick. Nämlich irgendwas, ich stell dir ein paar Fragen und danach kann ich dir sagen, wie deine Banknummer heißt. Es ist dasselbe in grün. Und ich glaube dran, dass irgendwelche, sagen wir mal so, ich nenne es jetzt mal runtergebrochen.
Aber was ist denn dann Magie?
Darf ich meinen Punkt mal machen? Sonst sagst du mir wieder, ich überleg nicht beim Reden. Wenn man jetzt so, keine Ahnung, es wird irgendwelche CIA-Agenten geben.
Reizthema Zauberei.
Leck mich doch am Arsch. Fertig?
CIA.
Wenn es wird irgendwelche Verhörexperten geben, die irgendwie wirklich darauf achten können oder die wirklich fast wie ein Lügendetektor oder in Kombination mit einem Lügendetektor eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit ausmachen können, dass jemand lügt oder was rausfinden.
Aber das ist doch dann auch eine erlernte Fähigkeit.
Das ist eine erlernte Fähigkeit, aber ich glaube, das hört auf. Auch keiner von denen wird einfach so durch deine Augenzucken rausfinden, wie dein Haustier heißt.
Warum nicht? Weil das ist ja, eine Verhörsituation, da ist ja der Kern, dass einer will etwas nicht sagen, der andere versucht aus den Merkmalen was rauszulesen. Hier ist es ja so, Klaas ist ja bereit, ne, an den Namen zu denken und ich bin persönlich überzeugt, dass es im Gesicht unwillkürliche Grimassen gibt, unwillkürliche Zuckungen oder Blickrichtung oder eine Körpersprache in der Haltung, in den Fingern, in den Armen, wo du gewisse Dinge rauslesen kannst, weil zum Beispiel der Körper in seiner Körpersprache durchs Unterbewusstsein gesteuert, zum Beispiel eine Haltung einnimmst, dass du jetzt zum Beispiel den Buchstaben das nicht verraten möchtest oder du öffnest die Körperhaltung, weil, was weiß ich, der Buchstabe ist einer davon und ich glaube schon, dass du, wenn du dich damit auseinandersetzt und das lernst, dass es da verallgemeinerbare Zeichen
gibt. Ich freue mich jetzt, dass wir von unseren HörerInnen, also da werden ein paar Leute dabei sein, die sich in der Materie auskennen.
Ja, wunderbar.
Und nächste Woche schwöre ich euch, ich weiß nicht, ob
haben wir den Trick, meinst du?
Natürlich habe ich den Trick. Und zwar innerhalb von 2 Tagen.
Okay, pass
auf, am Sonntag weiß ich, wie der Trick funktioniert. Sollen wir da wetten?
Das Wichtige ist ja, dass wir in der nächsten Podcast-Folge.
Ja.
Wirst du uns diesen Trick präsentieren?
Nein, das macht man nicht. Ich möchte anonym.
Er ist im magischen Zirkel, er darf das nicht. Sonst wird er rausgeworfen aus dem magischen Zirkel.
Nein, ich bin ein Verfechter, dass man sich auch unterhalten lässt. Und ich bin auch ich will gar nicht die Tricks kennen.
Du willst sie vorher nicht lüften.
Ich will sie nur kennen, um euch unter die Nase zu halten und dann werde ich sie niemals
verraten. Pass auf, wir machen das dann so nächste Woche.
Du verrätst das nicht, sondern du führst es einfach vor.
Nein, wir machen das besser.
Ich lese sie euch vor.
Also wir machen das so. Du zeigst uns das dann auf dem Handy, das machen wir live hier im Podcast, dann lesen wir das. Und dann ist es so wie, als lüften wir den Vorhang und anhand unserer Reaktion, an der Reaktion von Klaas und mir, kann man dann ablesen, ob es dort stand oder nicht.
Darf ich noch mal eine andere Sache noch mal zum Themenkomplex? If I may. Weißt du noch, als Timon Krause, ich bleibe jetzt bewusst in der Lesart seiner Fähigkeiten, die ich von dir jetzt übernehme. Ja. Also, Timon Krause hat jetzt Frank Thonmann verzaubert.
Ja, das passiert jedes Wochenende.
Ja, ich weiß. Aber Frank Thonmann kennen wir ja nun, ne?
Ja.
Das ist jetzt nicht irgendwie der letzte Mann bei Houdini, der die Münze mitnimmt, sondern es ist unser Frank. Und wir wissen, wie gut der so tun kann, als ob.
Der Timon wohnt auch in Amsterdam. Die haben wirklich die können sich nicht einfach so treffen.
Nein, die kennen sich nicht, aber. Ja. Aber der hat den verzaubert und der hat dann, ich glaube, gibt's auch ein YouTube-Video.
Ja, er konnte einen Buchstaben nicht mehr sagen.
Ja, genau.
Ja.
Und
hat glaube ich immer Fnack gesagt anstelle von Frank.
Und das Ding ist, wir kennen Frank ganz gut und ich überlege mir dann halt so privat, wie sehr denke ich, dass Frank überzeugend so tun kann, als wäre irgendwas mit ihm? Oder hat er den kurz umprogrammiert? Was glaubst du? Nur so eine offene Frage.
Ja, das würde
Frage.
Mich sehr gut lassen.
Ich finde, das sind ganz verschiedene Sachen.
Ja, absolut.
Weil, deswegen, also an Hypnose glaube ich noch zu 10%.
Da wollte ich ja eigentlich hin, aber wir hatten uns vorher, ist es hier explodiert.
Ja, weil es keine Hypnose war, sondern Quatsch. Und das andere ist Hypnose.
Nein, ich wollte eigentlich über Hypnose reden. Das war nur die Einladung. Ich wollte erklären, was Timon Krause macht, um auf das Thema Hypnose zu kommen.
Ja, das waren aber verschiedene Sachen. Wir haben von Zaubertricks gesprochen und jetzt reden wir von Hypnose.
Das ist ja die Wiederholung dessen, was ich gerade gesagt habe. Ich wollte über Timon Krause reden und dann wollte ich über Hypnose sprechen. Jetzt haben wir diesen Teil, wo wir uns so ganz doll streiten über Zauberei. Der ist jetzt abgeschlossen. Hypnose. Und jetzt sind wir bei dem Thema, mit dem wir eigentlich angefangen haben. Und deswegen wollte ich dich speziell zu diesem Thema abgekoppelt befragen. Mhm.
Ist gut.
Hypnose, Schmidi, da glaubst du da dran. Es gibt ja sogar Operationen, die unter Hypnose stattfinden.
Ja, da gibt es einen schönen in Der Mondmann, schau dir das an. Der Jim Carrey, also der Charakter ist an Krebs erkrankt und das ist ja wahre Geschichte über Andy Kaufman. Und der glaubt auch sehr an Hypnose und dann lässt er sich da operieren unter Hypnose. Eine halbe Minute.
Okay. Also was ist jetzt, gibt es Hypnose oder nicht?
Es gibt's, glaube ich schon. Glaube ich schon. Es gibt Leute, es gibt ja sehr empfängliche, anscheinend.
Ja, das
sehr, du hast dich ja auch mal hypnotisieren lassen, das war nicht so gut.
Da hat nicht so geklappt. Nee, ich glaube auch, dass es bei manchen Leuten gut funktioniert, bei anderen nicht. Ich fand es aber so richtig verrückt, was der mit Frank vielleicht, ne, das weiß ich ja auch nicht. Ich rätsel da ja auch rum. Mir kam es nur sehr glaubhaft vor.
Ja. Ja, es gab ja schon tausende Shows, wo dann so hypnotisiert wird. Dann sitzen da 7 Leute aus dem Publikum nebeneinander auf dem Stuhl, dann macht der Klick und dann fangen die an zu bellen und laufen auf allen Vieren rum. Ne? Das kann ich einfach nicht glauben.
Das kann ich auch nicht glauben. Ich glaube aber, man vermischt halt Sachen, die gehen, so ja, als Convincer, also als überzeugende Sachen, wie zum Beispiel das, was er da mit Frank gemacht hat. Und dann kommt halt noch so ein Theater drumherum, was das Ganze noch mal zu einer größeren Spektakel werden lässt. Mhm. So, und auf der anderen Seite fällt es mir schwerer zu glauben, dass er jetzt diesen Trick, dass er irgend so einen Namen oder irgendwas, was er nur nicht wissen kann, oder von mir aus auch eine PIN-Nummer oder irgendwas, ne, dass er das so rauskriegt, ohne dass ich das jemals jemandem gesagt habe, fällt es mir schwerer zu denken, das ist irgendein Trick, als halt zu überlegen, dass er tatsächlich irgendwie sich darauf vorbereitet, auf andere Dinge zu achten, als ich das tue, weil man sich sensibilisieren kann. Das finde ich irgendwie nachvollziehbarer, als dass es ein Trick ist, den ich wirklich nicht erklären kann.
Ja.
So, gerade bei sowas.
Warst du hypnotisiert beim Comedy-Preis, Jakob?
Ja.
Du warst beim Comedy-Preis und wir waren nicht da, um das nochmal kurz einzuordnen. Also ich war als Pappfigur. Warum eigentlich? Warum war ich da als Pappfigur? Wir haben mich ja da nicht mitgebracht als Pappfigur.
Nein, das
ne?
war irgendwie, das war, glaube ich, ein Scherz von Brainpool, die das produziert haben. Und ich nehme einfach auch mal an, dass man der Kamera einen Anhaltspunkt geben wollte, wer ist dieser hässliche Herr, der neben der Pappfigur sitzt, nämlich ich. Und wollte mal sagen, hier, das ist der eigentliche Star, der hat einen Podcast, Glashofer Umlauf, und der andere scheint damit in Verbindung zu stehen, damit die Leute zu Hause einfach sehen, okay, ja, so irgendwie halt macht das wahrscheinlich Sinn. Und so kam man auf diesen gigantischen Scherz, zu dem ich natürlich mich bereit erklärt habe, den so vor Ort mit meinem Beisein durchführen zu lassen. Und vorher muss man ja einleitend sagen, warum wart ihr nicht beim Comedy-Preis? Wir waren ja gemeinsam nominiert, ne, vorweggeschickt. Und hier ist Senior Bodenständig aus dem Saarland, ne? Wo war Senior Bodenständig? Ist ja hier schon angeklungen. War natürlich im 3-Sterne-Restaurant, war im Ausland, keine Zeit für den Comedy-Preis. Der andere Senior aus Oldenburg, ne, hat in den Kalender geschaut und meint, Mensch, am Freitagabend, da 20.15 Uhr, geht nicht, da gucke ich Fernsehen. Och, ärgerlich, ich kann nicht kommen. Da gucke ich ja immer ProSieben, das passt nun gar nicht. Da kann ich doch nicht irgendwo hinreisen. Also blieb das los an mir hängen. Deswegen war ich dort. Und für mich ist es so, ich habe ganz viele Gedanken zum Comedy-Preis. Ganz viele Gedanken, die sich auch zum Beispiel darum ranken, ist es eine sehr, sehr gute Idee, 73 Mal zu Ralf Schmitz zu schalten, der den Comedy-Preis, der ja live gesendet wurde, bei einer Familie in Kerpen schaut.
Ja, wieso eigentlich nochmal?
Dazu habe ich Gedanken. Könnte ich, glaube ich, 24...
Erzähl sie mir, ich verstehe es wirklich. Ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe nur irgendwas gelesen. Er war auf einmal da im Ehebett von der Family und dann war da
das
Mickey Krause
noch.
Und so. Ich möchte nur mal wissen, wirklich, du musst dich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Ich möchte nur wissen, warum.
Ich habe auch Gedanken dazu, dass Steven Gedich mit so einem Wasserschlauch auf das Auto gespritzt hat, was zu gewinnen war, und dann so halbnackte Männer das gewaschen haben. Habe ich auch Gedanken zu. Ich habe Gedanken dazu, wer da noch so alles dann in meiner Nähe saß, an Gestalten. Ich habe Gedanken dazu über die ganzen Dinge, die dort nicht angesprochen wurden und dann erst viel zu spät. Über all das habe ich ganz viele Gedanken. Ich habe dazu Gedanken, dass Jan Böhmermann, dass er dort war, nur als Leichenpuppe verkleidet, also nicht selber dort war, sondern sich von seinen zwei Kollegen hat begleiten lassen. Aber ich finde so ein bisschen in diesem Spektrum, ja, wenn man sagt, man geht dahin und wenn ich auch irgendwo zu Besuch hingehe, dann bin ich ein guter Gast. Dann bin ich höflich und dann sage ich, das ist alles fantastisch und klasse hier und dann habe ich da, versuche ich dort alles zu tun, einen netten Abend zu haben und ich finde so ein bisschen, es verbietet sich, anders als wenn ich das im Fernsehen gesehen hätte, da würde ich jetzt hier loslegen, ja, mhm. Aber so muss ich sagen, wenn ich da hingehe, dann bin ich ein guter Gast und dann sage ich, das war fantastico, was ich da erlebt habe,
ja.
Und dabei würde ich es gern belassen. Ich kann ein kleines Beispiel noch zu meiner Grundhaltung, um die zu unterstreichen.
Wie gut es war?
Nee, gar nicht, ich war vorher, am Nachmittag war ich bei unserem lieben Freund Tommy Schmidt zu Hause,
ja.
Und der hat mir, das war ganz lieb, hat mich so eingeladen, wir haben einfach wollten ein bisschen uns unterhalten und quatschen, das war auch ein schöner Besuch. Und da war ich eben bei ihm zu Gast und da hat er mir mit zittriger Hand einen Filterkaffee gemacht, weil er natürlich gedacht hat, jetzt kommt der da, ne, und jetzt muss ich hier einen Kaffee, hat da gefriemelt und so, ne. Und der Kaffee war ganz dünn und schlecht. Und, aber was habe ich gesagt? Weil ich die Liebe gespürt habe, der hat das gemacht und es ging ja auch nicht um den Kaffee, sondern wir wollten ja nur quatschen und das war ja schön.
Ja.
Da habe ich gesagt, Tommy, du hast eine wunderschöne Tasse, die gefällt mir sehr, sehr gut.
Man sagt,
und dann musste er sehr lachen, weil er gesagt hat, der Kaffee ist scheiße. Ich habe gesagt, ja.
Das ist, so macht man das. Das ist ja. Schön, einfach ja. Drum herum zu reden und ja. Das ist, sagen wir mal, positives Herausstellen von Nebensächlichkeiten sagt, dass das Hauptding offenbar nicht so, man sagt ja auch bei sehr dünnem Kaffee, das ist Blümchenkaffee.
Ah, das wusste ich, das ist nicht warum? Nee.
Ja, man sagt, das ist Blümchenkaffee, weil früher im Service in den Tassen auf der Bodenseite einer Tasse waren meistens Blumenmalereien. Das heißt, wenn du die Blume durch den Kaffee sehen konntest,
ist das schief gelaufen.
Dann war der Kaffee zu dünn.
Also deswegen Zusammenfassung, Comedy-Preis, das Licht war an, die Kameras liefen und der Rest ist Geschichte.
Ja.
Ja. Das ist Ralf Schmitz, das war schon klasse auch.
Aber sag mal, du, wenn man jetzt ein Hollywood-Regisseur ist, ne, und man sieht Braveheart, Dann denkt man sich wahrscheinlich ja auch die ganze Zeit, oh, wie haben sie es gemacht? Ah, da Kudos dafür und so. Du bist ja auch ein Fernsehmacher und du sitzt ja auch in der Veranstaltung. Und was ist jetzt so rein technisch? Also was sagst du so als zu dem Produkt?
Also ich habe mich auch ganz oft, habe ich mich dabei ertappt, dass ich überrascht war, wie sie es gemacht haben. Mhm. Und bei vielen Entscheidungen habe ich so gedacht, das war doch mutig gedacht. Da würde ich sagen, auf die Idee wäre ich nun wirklich nicht gekommen.
Ja.
So.
Und gab's dann noch eine Aftershow-Party, oder?
Ja, die gab's auch. Aber da war der Witz, die Musik war so laut, dass man weder tanzen wollte, noch sich unterhalten konnte.
Ey, weißt du, wer Fresh Torge ist?
Oh, das war eine schöne Begegnung.
Ja, ich hab, kennst Fresh Torge?
Ja.
Fresh Torge ist YouTube.
Der Kartoffelsalat-Mann da.
Kartoffelsalat-Film und so, aber gut, naja, das wollen wir mal. Aber der hat wirklich, das ist YouTuber erster Stunde.
Und für den hast du einen Weakspot nämlich.
Für den habe ich einen richtigen Weakspot.
Ja.
Ich finde wirklich, ich bin ein großer Fresh Torge-Fan.
Ja.
Ich finde alles, was er macht, witzig.
Ich auch, seitdem du mir den gezeigt hast.
Ich muss wirklich
das
sagen,
das ist irgendwie witzig. Ich kann mich auch nicht wehren dagegen.
Nee, will ich mich auch gar nicht gegen wehren, weil das ist total. Es ist im allerbesten Sinne harmlos und es ist unglaublich lustig. Ich weiß nicht, ich muss über den so lachen wie früher, als ich ein Kind war, über Otto.
Ja, stimmt, ja.
Und ich mag den und den habe ich dann irgendwie auf dich gehetzt. Nachdem das dann nichts war, also nachdem wir den Preis nicht gekriegt haben, habe ich dem geschrieben, der soll mal zu dir gehen und sagen, das war ja wohl nichts. Hat er das getan?
Das hat er genauso gemacht und es war ein ganz, ganz nettes Gespräch, also liebe Grüße, war wirklich, hat Spaß gemacht, sich mit ihm zu unterhalten.
Ja.
Eine schöne Begegnung. Und das muss man ja auch sagen, es gibt ja immer ganz viele Leute, die man dann irgendwie auch kennt und wo man irgendwie sich drüber freut, wenn man dort ist, dass man ein bisschen plaudern kann. Ne? Unser lieber Freund Knossi war ja wieder da. Und das muss man, was man von Knossi lernen kann. Ich glaube, Knossi wäre überall, egal im Fernsehen oder bei einem Privat, der beste Gast der Welt. Weil
ja,
er bringt
stimmt.
einen ganzen Reisekoffer mit von Begeisterung.
Mhm.
Und du könntest Knossi sagen, du kriegst heute die goldene Kackwurst. Und dann würde er sagen, nein, die goldene Kackwurst. Das gibt es nicht. Ich hier, da hinten sitzen sie alle. Da hinten sitzen sie. Ich krieg die goldene Kackwurst. Nein, Leute, dass ich überhaupt nominiert bin. Wow, kriege ich die goldene Kackwurst? Ja, ja. Und er bringt diese ganze. Und das wertet natürlich alles auf und alles um ihn herum.
Nein, auch, ja. auch Slavik, ja.
Ja, Slavik Junge.
Slavik Junge kennt man natürlich. Hat sich auch sehr gefreut, finde ich. Und das sind dann die Momente, die irgendwie gut sind. Ich glaube, wenn es davon auch so ein paar mehr gäbe, dann wäre auch der Rest irgendwie wurscht.
Sehr lustige Rede von Hazel natürlich.
Ja, sicher, klar, total. Ja, absolut lustig, genau. Und aber auch diese ehrliche Freude, die dann auch irgendwie, finde ich, dann dazugehört, wenn man dann was kriegt, die macht einem auch Spaß dazu zu gucken. Muss genau. ja nicht alles immer nur so egal sein. Ne?
Ja, man muss ja auch nicht immer nur so, also ich finde es halt, das wollte ich eigentlich noch dazu, entweder geht man hin, ist man ein guter Gast, versucht sich zu amüsieren, oder aber hinzugehen und dann so zynisch zu sein, das da halte ich auch nichts von. Das ist für mich die andere Seite, die sich irgendwie auch nicht gehört. Wenn du dir vorstellst, du bist irgendwie bei der Tante zum Kaffee, so, hier gibt's also Kaffee und den euren Kuchen, naja, so witzig esse ich den mal mit den Dosenfrüchten. Und so, das macht man halt nicht. Dann bleibt man lieber zu Hause einfach, ne?
Ja, genau, da sagt man halt, genau, wenn ich am ersten Weihnachtsfeiertag bei meiner Großtante Fidi und meinem Großonkel Rolli.
Ihr riecht nach Katze, aber egal.
Nee, da roch es immer nach Majol. Majol war der Bobtail der Familie. Und der hat sich, da war immer, weißt du, kennst du so Wohnungen, so Häuser, wo so eine Ecke im Flur so abgeschubbert ist, weil der Hund sich da immer dran reibt.
Die Tapete
an. Und irgendwann hat man dann so aufgegeben, da neue Tapete drauf zu kleben, weil man denkt, ja, da reibt er sich immer den Arsch an der Ecke hier. Und deswegen ist da so die Tapete so abgefummelt. Und Majol war so ein Bobtail, weißt du, der dann auch aussieht wie Carlo von Tiedemann, ne?
Bitte googeln, liebe ZuhörerInnen. Einfach jetzt googeln, dann macht's noch mehr Spaß.
NDR, Wappentier nach Antje, Carlo von Tiedemann. Und man muss sich eigentlich vorstellen, wenn man da reinkam am ersten Weihnachtsfeiertag, sah man irgendwo hinten meine Großtante, meinen Großonkel, die dann so Moin gesagt haben. Und dann stürzte schon Carlo von Tiedemann auf einen drauf und hat einem so wie Beethoven auf diesem Film so unter einem begraben und so abgeleckt. Und dann ist man dann da und da habe ich tatsächlich die traurigsten Geschenke, also aber auch die schönsten Geschenke immer bekommen. Da habe ich liebevoll eingepackt ein paar Socken bekommen, jedes Jahr mit Geschenkpapier. Ja. Socken sind ja eigentlich nicht dafür da, dass sie in Geschenkpapier eingewickelt werden. Ne? Und vor allen Dingen so als Achtjähriger sagt man, super, Socken. Und einmal habe ich tatsächlich eine eingepackte Packung Taschentücher bekommen. In Geschenkpapier.
Wurde wohl der Sockenkauf vergessen.
Da wurde wirklich, was noch so da war, in diese Kramschublade, die so im Flur liegt, lag wahrscheinlich noch so eine Packung Tempotaschentücher, eingepackt für den Jungen.
Ja. Aber auch da geht man eben voll da geht,
genau,
hin.
Genau, weil ich sagen würde, man geht da hin, es ist wunderschön und so. Und das sind immer dieselben Sachen, da freut man sich drauf. Und genau, da geht man nicht hin und sagt ironisch, ach Mensch, was ist denn hier los, ne?
Ja. Aber lass uns als Parallelmontage zu Schmitti schneiden.
Ja, das ist jetzt nämlich interessant, wenn ich das kurz zwischen euren zwei Erlebnissen mal moderativ verbinden kann. Also, du sitzt da hinter dem Sohn von Schildkröte von Ditsche.
Stimmt, ja.
Linchi.
Ja, Linchi, mit dem warst du im Skiurlaub.
Mit dem war ich mal im Skiurlaub, genau. Ja, Linchi ist ein Lichtmann eigentlich aus Hamburg, spielt aber immer den Sohn von, nachdem Schildkröte, also Piggy aus Hamburg, der mal Schildkröte bei Ditsche gespielt hat, leider, Gott hab ihn selig nicht mehr erlebt, ist jetzt Linchi.
Liebe Grüße.
Der den Sohn von Schildkröte spielt. Der war da, weil Ditsche nominiert war, ne?
Ja.
So, also, du sitzt da bei Schildkrötes Sohn und du bist, an der gebratenen Schildkröte vielleicht, wer weiß, weil du warst in einem Drei-Sterne-Restaurant, die ganz besonderes Essen anbieten. Wir haben vorher hier ein bisschen darüber gespaßt, dass es sowas gab wie eine Penissuppe.
Das war nicht mal ein Spaß, das hat der Koch selbst auf Instagram als Ausschnitt von dem Menü, das sie für die vorbereitet haben für die kommenden Wochen, hat er das gepostet.
Okay, also das haben wir uns gar nicht ausgedacht, sondern da war jetzt, man weiß nie, was man kriegt da viele Gänge und so weiter, aber du warst vorher, muss ich auch sagen, das ab und zu bist du das ein bisschen angespannt.
Du warst angespannt,
Schweiß gebadet.
Ja.
Nee, ich konnte zwei Nächte nicht schlafen.
Und erzähl erstmal überhaupt mal die Anreise alles.
Ja, die Anreise. Also ich habe ja die Zukunft der Mobilität, habe ich mal ausprobiert und bin per Zug, per Nachtexpress von Berlin nach Dänemark, also nach Kopenhagen gefahren. Das war wirklich auch der Ursprung für diesen Städtetrip.
Dass du das mal ausprobieren
machen wolltest. Das ist ein absurder Traum. Manchmal hat man so Sachen. Ich wollte mal wieder Nachtzug fahren. Weißt du, ich höre auch immer so zum Einschlafen so bei verschiedenen Apps so Geräusche von Zugfahrten und dazu wird man so leicht in den Schlaf gewiegt. Das fand ich irgendwie romantisch und gut. Und das wollte ich da machen und habe dann auch bewusst darauf verzichtet, jetzt irgendwie zu fliegen. Das war auch im Prinzip ganz gut. Es gab die ersten langen Gerüchte. Also ich hörte dann von einem Kollegen, der hat in der Schweiz gearbeitet und der ist dann jeden Morgen von Köln in die Schweiz gefahren und der hatte da ein Abteil mit eigenem Badezimmer drin und so. Und
dann
dachte
echt?
Ich so, das kann ich, ne? Das ist ja so, ne? Super, kannst dich morgens noch duschen und bist frisch in Dänemark. Das war nicht so. Also das war ein Duell um die Welt-Vibes at its best. Das war so ein richtiges, so ein Flohzirkus.
Ohne Kamera.
Ja, und da gab es so ein bisschen so, also es gab auch nur so ein schummriges Licht, es wirkte wirklich.
Aber war das denn überhaupt eine Kabine? Also
es war eine Kabine mit theoretisch 6 Schlafplätzen, die man aber so, das konntest du auch in einem mieten und das war jetzt auch nicht teurer als im Flug. Also es war jetzt, jetzt weiß ich auch, warum es nicht teurer war als wie ein Flug. Weil es wirklich so rudimentär war. Mhm. Das hat man sich dann aber so schön geredet, hat gesagt, also das ist ja auch ein bisschen Abenteuer hier und das alte Vagabundenleben und hol den Gaskocher raus, so in dem Sinn. Ne?
Ja.
Jetzt gab es ein Problem nur bei dieser ganzen Anfahrt. In den Zug gestiegen um 7:30 und um 13:30 wurde gesagt, gibt's eine Grenzkontrolle. Dann ist der Übertritt nach Dänemark und da gibt's Covid-Pass musst du vorzeigen und Reisepass oder Ausweis. Was machst du jetzt? 14:30 soll das sein. Also eigentlich ist es dann auch in so einem Zug um 8:00 stockdunkel.
Das ist eine blöde Zeit halt.
Und da ist nur noch so ein Schummerlicht da. 8:00, ne? Und dann denkst du dir, fuck, was machst du? Also bleibst du jetzt bis 14:30 wach? Bis da die Grenzkontrolle? Nein. Du legst dich um 9:30 dann schlafen.
Ja.
Und das hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Du bist in so einem Dämmerzustand, so tschup, 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 tschup. Aber, und das ist der Deutsche in mir, und Deutscher kann man nicht sein wie als ich, muss ich ehrlich zugeben, so. Ich hatte auf einmal Panik, dass ich diese Grenzkontrolle verpasse und für mich ein Albtraum.
Was?
Die müssen Albtraum. Doch dich kontrollieren.
Ja, die eben.
Nicht du die.
Es war für mich ein Albtraum, ich komplett verpennt, die klopfen und da steht der Schutzmann vor der Tür.
Das ist so typisch.
Ja. Und dann habe ich mir halt 13.
Aber darf ich kurz, fragen, was wäre denn das Schreckensszenario gewesen, vor dem du jetzt Angst hattest? Ich möchte es kurz verstehen und mich darüber amüsieren.
Also ich wachte. Also
was wäre Worst Case gewesen?
Es gab Tage, wo ich so samstags mal ein Mittagsschläfchen versucht habe, ne, und eine Stunde später aufgewacht und ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Ich bin wirklich da komplett weggebeamt. Ich bin dann auch nicht innerhalb von einer Minute wach, sondern ich weiß so gar nichts. Das Gesicht hängt auf 7:30. Ich stehe da in Unterhosen, die Haare stehen sonst wo und ich finde meinen Ausweis nicht und weiß überhaupt nicht, wo der Covid passt und was das überhaupt
was
ist.
Was hätte dann der Schutzmann gemacht?
Der wäre genervt gewesen. Das hat gereicht, dass ich mir 17 Wecker gestellt habe, wirklich angefangen ab 1 Uhr und dann im 10-Minuten-Takt, dass ich bis 14:30 fit bin. So. Und dann habe ich so weggedöst.
Was für ein Stress.
Obskur, ey. Ja.
Ja, es ist obskur. Es wird noch obskurer. dann haben die Wecker angefangen zu klingeln und ich war natürlich ich war schon vor dem ersten Wecksignal wach, weil ich schon Angst hatte, dass gleich der Wecker klingelt.
Angespannt warst.
Ja. So, und dann vorher hat man sich, das ist auch ganz gemütlich, so ein kleines Bett und da hast du deine Bettdecke, die ist auch ganz ordentlich und ein Kissen und da hatte ich mir auch so nur Shorts an und T-Shirt.
Schlafmütze und so eine Kerze auf so einem
Glas. Aber so Oberpass, ne, und sowas, das hat alles so irgendwie funktioniert und und dann habe ich mich wirklich, ich habe mir die Schuhe angezogen, die Jeans wieder angezogen, ich bin zu dem WC am Ende des Ganges gegangen, habe mir die Haare ein bisschen gerichtet, weil gleich kommt die Schutzmacht.
Die zahre Polizeiangst, damit sich.
So, und dann so um 14:45 nachts hat dann.
Verhaftet wegen mir hässlich.
Ja, ich glaube, es liegt daran so, ich möchte niemandem auf den Sack gehen. Ich möchte so bei solchen Sachen, die man nicht alltäglich macht, möchte ich so durchrutschen. Also Basti Krage, unser Kollege, der meinte auch mal, er will immer in einem Restaurant so der beste Gast sein, den es gibt.
Ja, stimmt. Das kann ich
unterschreiben. Und so will ich auch bei sowas machen. Ich will so der beste Zugang.
Das spricht ja auch für dich.
Die stehen da nachts um 2 auf, die haben ja auch keinen Bock. Es hat noch geregnet draußen, dann müssen die da die Kontrollen machen und dann bin ich hier. Tschick, tschick, tschick. Das sind meine Sachen. Hier, bum, 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 bum. Und sehe ich auch noch gut aus? Jawohl, ciao, ich gehe jetzt schlafen. So habe ich es mir vorgestellt. So, und dann hat um 14:45 hat der Zug gehalten und der stand da eine Stunde. Und ich wirklich, das war wie in so einem Hitchcock-Film. Du hast also Totenstille, weil außer mir war keiner wach. Ne? Also keiner hat sich den Wecker gestellt. Es war absolute Totenstille. Und ich habe immer so aus dem Gang rausgeguckt. Ne? Und es war wirklich wie in so einem Horrorfilm, dass man jetzt denkt, gleich hört man so eine Tür knarzen und diesen das in
Kommen. Du machst dich auch ein bisschen verdächtig.
Total, kann ich verdächtiger sein durch dieses Verhalten.
Genau, also wenn ich jetzt irgendwie meinen Pass hier gekauft hätte am Cottbusser Tor und mein Covid Pass hier auch noch.
Ein Drogenschmuggler wäre unauffälliger.
Exakt. Ja. Und wenn dann da einer steht, der da so wie so ein Psycho mit gekämmten Haaren da mitten in der Nacht da in so einem Zug sitzt und sagt, guten Tag, Herr Wachtmeister, hier ist mein Reisepass. Da würde ich ja auch denken, also den gucken wir uns
mal. Da würde ich auch sagen, Hose runter, Ganzkörperkontrolle.
Der weiß, was der sich alles hinten reingesteckt hat.
Ja.
Ja, das ist Wahnsinn. Und dann habe ich immer so aus dem Zugabteil da rausgelugt. Und
aber ich werde niemals mit dir Nachtzug fahren.
Hatte ich so die Vorstellung, dass da die Schatten vor der Tür dann irgendwie, man sieht da unten.
In so einem Schwarz-Weiß-Film.
Nein, das sind die Dementoren wie im Hogwarts-Express.
Ja, stimmt.
Die kommen doch
da. Das war original die Stimmung.
So klingt das.
Weil der Zug halt totenstill war und man hat nur so Schritte hier und da gehört. So, und dann ist der Zug auf einmal wieder 10 Minuten weitergefahren und wieder angehalten. Hatte ich denselben Terror. Und hast du überlegt, okay, jetzt war anscheinend die, war das jetzt die, es sollte um 1:30 sollte Grenzkontrolle sein, was, bleibst mal noch sitzen. Ja. Dann habe ich da in meinem Ornat, saß ich da und habe gewartet.
Ne? Grenzkontrolloutfit.
Handy an und Fahrkarte bereit. Und dann ist er wieder so 5 Minuten gefahren, also immer so ein Stück. Und ich war wirklich so komplett, was machst du jetzt? Legst du dich hin? Du bist todesmüde und morgen ist der ganze Tag im Arsch und das ganze System Nachtzug ist vollkommen...
Ist schon in dem Moment in sich zusammengefallen, ja.
Ja, dann wurde es so 2, dann wurde es 3:30. Und ich schwöre euch, Leute, ich habe bis 3:30 wach da gesessen und habe auf die Grenzkontrolle gewartet, die nie kam.
Was? Skandal.
Kam einfach nie.
Wie?
Nee, das ist immer nur so theoretisch. Ich habe das auch erlebt. Das ist
eine Stichprobenhaft.
Ja, ja, genau. Das? Die sagen immer, was man alles braucht und so. Ich bin ja auch ab und zu, ich muss ja immer nach Italien jetzt die ganze Zeit. Und da war auch immer jedem egal, wer da ankommt.
Mhm.
Ja, das ist so, ich glaube, die machen ein Riesentheater, dass man sich eben also gar nicht erst auf die Idee kommt, da ohne das ganze Zeug einzureisen. Ja. Und dann ist es
wahrscheinlich auch einfach nicht möglich, jeden, der in ein sogenanntes Land kommt.
Das ist es, aber wirklich, wenn die gewusst hätten, wie sehr sich einzelne Leute darauf freuen.
Ja, das ist
ich finde, da hätte man eine Ausnahme machen können. Da hätte man sagen können, normalerweise machen wir stichprobenartig, aber für Herrn Schmidt, der hat auch Geburtstag.
Schmidt, sollen wir dir zum nächsten, sollen wir dir so eine Kontrolle nochmal schenken oder so? Dass
ja, so als von Jochen Schweizer.
So ein dänischer Politi da kommt.
Nee, und das ist ein Jochen Schweizer Erlebnis, dass wir dir einen Gutschein schenken. Für so ein Richtung, du wirst einmal hier am, wir fahren mit dir hier nach Berlin zum Flughafen und dann wirst du von oben bis unten durchgecheckt.
Das klingt gut, aber weißt du was, bei Summer Breeze machen wir doch manchmal so kleine Vorhörspiele. Können wir das nächste Woche machen? Ihr seid die Schaffner oder die
Grenzkontrolle? Wir schenken dir das Erlebnis, okay.
Dann kann ich das zumindest mal, kann ich euch zeigen, wie perfekt ich das gemacht hätte.
Ja, da ist das...
das ist gut, das machen wir.
Ja?
Wir lernen ein bisschen Dänisch. Oder ich bin der deutsche Zollmann und du bist der Däne.
Ich bin der Däne, genau.
Du bist ja eh Oldenburg, bist ja halb Däne, ne?
Naja,
kann man sagen, ne?
Geht so. Also das ist ja noch ganz Schleswig-Holstein dazwischen, aber ja.
Ja, das ist eine Stunde Fahrt. Dann gibt es schon Hotdogs, ne?
Ja, naja. Ja, okay, ich sag mal ja.
Okay.
Sag mal, eine Frage, macht ihr das eigentlich auch oder bin ich der einzige Mensch auf der Welt?
Also bisher alles, was du geschildert hast, habe ich noch nie gemacht. Nur, dass du das ganz klar weißt.
Ja, ich habe nie Ententanz auf der IFA gemacht. Von daher ist das ja...
Fan.
Aber
ich habe beides noch nicht gemacht.
macht ihr auch, wenn zum Beispiel, ich wusste, die Fahrkarte... Die ist irgendwo versteckt in meinem E-Mail-Fach. Und es dauert ja eine Zeit lang, wenn du halt auf dem Handy die E-Mails suchst, dann musst du das da oben eintippen und so. Mhm. Also ich wusste, das ist genau die kostbare Zeit, die ich den Polizisten da ersparen wollte. Mhm. Und dann mache ich halt von so wichtigen Sachen einen Screenshot.
Ja, das mache ich auch.
Das macht ihr auch.
Das mache ich auch, ja, total. Aber das sind ja auch immer so Leute, die dann, also das ist ja wie im Security-Check am Flughafen, die Leute, die dann immer direkt vor der Kontrolle auffällt, wie keine Flüssigkeiten. Boah. Die suche ich mir jetzt mal zusammen.
Euch hasse ich.
Ein Laptop ganz unten unter meinen ganzen Sachen. Ja, kann sein, dass da noch ein kleines iPad sich versteckt hat. Und dann wird erstmal gesucht und gewühlt. Und soll ich die Schuhe auch ausziehen? Ja, das auch. Und den Gürtel auch.
Aber,
und das
aber
auch.
So warst du früher auch mal.
Ja.
Bei Duell, das war, ich habe immer die Chuzpe bewundert, mit der du da ans
ja, beim Duell habe ich da alles.
Förderband da, ne, was, ne, und dann vergisst du auch den Autoschlüssel da im Scanner und dann musst du nochmal zurück und dies und das.
Ne? Beim Duell kann das sein, ne, aber jetzt mittlerweile bin ich vorbereitet, da läuft das ab wie George Clooney bei Up in the Air.
Ja.
So bin ich am Flughafen mittlerweile, zack, 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 das wird alles hart aneinander geschnitten. Und da möchte ich der perfekte Gast sein, indem ich auch den Leuten hinter mir in der Schlange zeige, hier Leute, so geht das.
Ich habe den Gürtel schon 50 Meter vor der Kontrolle in der Hand. Ne?
Genau.
Wie bei About Schmidt, wenn die kommt und hat den Haustürschlüssel schon irgendwie die Straße weiter.
Ja, und dann muss man alles schon so reinlegen und dann funktioniert das. Und dann sieht man immer noch, was ich am allerwitzigsten finde, das ist übrigens auch eine deutsche Sache zu Security-Checks, wenn, das sieht man meistens nur in den Sommerferien, wenn so eine Familie mit 2 Kindern, Kinder sind vielleicht, weiß ich nicht, so ein Junge, der ist dann so 8, 9, 10 oder so, und man sieht, wie so ein Junge so eine 1,5 Liter Flasche Mineralwasser direkt vorm Security-Check ansetzt und der Vater anfeuernd daneben steht, weil sie gleich drohen, diese Flasche Wasser weggeben zu müssen.
Ja.
Das heißt, das ganze Wasser wird in das Kind hineingeschüttet und der Florian oder so muss das dann austrinken, damit man es nicht
in diesen Eimer reintun musst. Ja? Das heißt, dass das Wasser, was man jetzt also viel zu spät gekauft hat, dann heißt es, du trinkst es jetzt aus.
Ja.
Und dann muss der natürlich den ganzen Flug über aufs Klo, man hat nur Stress. Aber Hauptsache, man tut es nicht weg. Und diese Kinder, die vorm Security-Check Wasser austrinken müssen, das ist für mich eine der witzigsten Sachen, die man sehen kann am Flughafen.
Schmidt, jetzt bist du da gerädert in Kopenhagen.
Ich war wirklich gerädert. Ich konnte dann auch nicht mehr pennen, weil ich mich aufgeregt habe über mein, wie deutsch man da sein kann und dass ich da 2 Stunden mitten in der Nacht verbummelt habe, um auf den Wachmann zu warten. Naja, und ich hatte ja dann, am nächsten Tag hatte ich Geburtstag, bis dahin war ich auch wieder ausgeschlafen. Und ich habe über Joko, vielen Dank dafür nochmal, der hat mir einen Platz in diesem Restaurant besorgt. Normalerweise hast du 1 bis 2 Jahre Wartezeit, um da einen Tisch zu kriegen. Er war da mal, hat sich dann mit der halben Belegschaft angefreundet und das ist ja sein großer Skill, den ich niemals besitzen werde, und das konnte er jetzt nutzen, hat da einen Freund angerufen, hat gesagt, ey, der Schmitti hat Geburtstag, ihr kennt ihn nicht, super Typ, könnt ihr ihm nicht mal einen Tisch da geben? Und dann hatte ich diesen Tisch. Und
da haben die so ein Paar oder eine Familie, die seit 2 Jahren gewartet haben, gesagt so, tschüss, ihr
macht. Wir haben einen Tisch dazugestellt, bestimmt.
Hier hängt man noch ein Jahr dran, denn jetzt kommt unser Schmitti.
Happy Birthday. Will ich gar nicht genau wissen, wie das dann abgelaufen ist. Ja? Aber vielen Dank an Joko, er war wirklich so viel vorweg.
Aber dann erzähl doch mal, weil wir sind jetzt natürlich gespannt, was es da gab und so. Was waren die besonderen Sachen und so?
Rattenglied, also Taubenschnabel,
was gab es? Ich war ja wirklich todesaufgeregt an dem Tag. Und wir haben darüber schon mal kurz gesprochen, Jakob, weil ich kann es nicht so richtig definieren, warum. Weil es gab natürlich im Vorfeld, auch hier im Podcast, haben wir über Penissuppe gesprochen und Hirn direkt aus dem Schädel und dies und das.
Ja.
Und das war das eine, wie gehe ich damit um? Und ich hatte meine große Angst, kennt ihr das, wenn Knossi die Scheiße geschickt kriegt?
Absolut.
Ja, diese Videos. So, dass es mir so geht, bei jedem dieser Gänge und um mich rum die feinsten Leute, ne, und die sagen, ach, das ist ja ein Gedicht. Und hier und ich so, ah,
ne? Nackte Kanone.
Das war so ein bisschen Angst, weil ich jetzt auch nicht in der Kulinarik jetzt so zu Hause bin wie Jakob und so, ne, also. Bei mir hört's bei Pilzen auf. Das ist so das normale Setting. Und dann bin ich da auf einmal in dem, wie gestern wurde es dazu genannt, das beste Restaurant der Welt. Also unter diesen wurde es gewählt. Ich glaube zum 7. Mal. Es hat wieder zugemacht, wieder aufgemacht und ist direkt wieder an die Spitze gegangen. Hat 3 Sterne gekriegt noch die Woche vorher. Da dachte ich, oh Gott, wie benimmt man sich in so einem Laden? Dementsprechend bin ich da auch schon früh hin mit dem Taxi, war auch schon eine halbe Stunde früher, wollte ich mich da mal so an die Atmosphäre gewöhnen und so um die Ecke schleichen. Das kennt man.
Schmidtchen-Schleicher, der ist uns durchaus bewusst.
Er ist wie wenn man zu einem Bewerbungsgespräch so eine halbe Stunde früher kommt und läuft dann noch so rechts und links vorm Haus.
Um ein bisschen um Streife laufen, um so ein bisschen zu schwitzen. Um zu schwitzen und die Luft ein bisschen einzuatmen und praktisch nicht mehr mit so einer Schnappatmung da reinzukommen, so das Gefühl zu haben, hier war ich schon mal. Ja.
Exakt das. Auch mal ein Foto machen, an einen Bruder schicken und sowas, ne? Irgendwie. Nichts da. Das Taxi hat angehalten und mir hat schon Mitarbeiter aus dem Restaurant haben schon die Tür geöffnet.
Und du wolltest da schön in der Ecke stehen.
Ja, ich wollte einfach nur mal so aus der Ferne gucken. So, ne?
Aber warst du schon im System
drin? Da war ich schon drin, da haben die gesagt, sie sind ja früh da. Und da hat es schon angefangen. Da ist einem natürlich ultra peinlich, weil man weiß, das ist dem
zu sehr gefreut.
Welcher Vollidiot kommt denn da jetzt schon eine Stunde zu früh? Ne? Und da hatten die so eine Liste, so eine Schriftliste und so, sie sind aber früh. Ja, also sie sind der Erste, kommen Sie mal mit.
Der Erste.
Ja, und dann wurde ich in so ein Gewächshaus, also das muss man sich vorstellen, das ist fast so kommunenartig, wie so ein Bauernhof, dieses ganze Restaurant. Und die haben ganz viele Gewächshäuser, wo die Sachen züchten und wo die Bakterien irgendwie auch züchten, um das in die Speisen dann einzubauen. Und dann durfte ich mich in so ein Gewächshaus setzen und da habe ich eine Decke über die Beine gekriegt. Oh. Ein Kaminfeuer wurde angemacht und ich habe einen Tee gekriegt, da wusste ich schon, hier könnte man sich auch wohlfühlen. Also, ne, so. Und das ist die ganze Atmosphäre. Im Grunde war es geil. Man hat so ab dem ersten Moment, die ganzen Leute waren unprätentiös. Das war ein sehr junges Personal. Und
du hast auch gesagt, man hatte ganz normale Klamotten
an. Ganz normale Klamotten an. Das hat mir auch Joko noch mit auf den Weg gegeben.
Dass du da nicht mit dem Frack und einem Zylinder und einem Monokel da anreißt.
Gott sei Dank, nein, sondern ganz normale Sachen. Und das ist so, die geben dir von Anfang an das Gefühl, du bist so zu Gast bei Freunden. So.
Sehr gut.
Und dann wirst du dann da reingeleitet, wirst einzeln aufgerufen und sollst in dieses Haus gehen, wo das stattfindet, musst noch durch so einen Garten und dann kommt so leichte Musik irgendwo aus den Büschen raus und dann läufst du in das Haus rein und da steht die komplette Belegschaft des Restaurants, das sind 80 Leute, die stehen spalier und begrüßen dich als Gast. Und zwar, das würde ich mir, wenn es jemand erzählt, sehr peinlich vorstellen. also ist unangenehm im Mittelpunkt stehen, also mehr im Mittelpunkt kann man gar nicht stehen, als wenn die 80 Leute zu quasi applaudieren.
Ich finde das schön.
Aber das war so richtig, es war wirklich nur, wie wenn man auf einer Party vom besten Freund begrüßt wird. Ach, cool. Das Gefühl. Dazu läuft so Musik wie aus Chef's Table und du hast im Grunde so einen Mix aus Tränchen im Auge und Gänsehaut, bevor du überhaupt erstmal gesessen hast. Dann sitzt du da und dann kommt der erste Gang und du weißt in dem Restaurant, bringen die jetzt eine Deko rein oder ist das was zu essen? Und das ist das erste Gang, der erste Gang war ein Schädel, ein glatt weißpolierter Schädel.
Was?
Es ist so ein Schädelknochen. So.
Ja, von wem denn jetzt?
Ja, von einem Rentier.
Ach so.
Mhm. Und dann hieß es so, ja, das ist hier püriertes Rentierhirn, garniert mit Seetang und sonstiges. Und da weißt du, oh, jetzt kommt die Prüfung, vor der du immer Angst hattest. Dann drehst du den Schädel um.
Wie viele gelbe Sterne hätte es gegeben?
Gelbe Sterne?
Wie beim Dschungel. Stimmt,
wie viel Essen hättest du mit nach Hause gebracht?
In deinen Nachtzug? Man muss aber sagen, es ist auch schon so angerichtet. Das hat überhaupt, es ist wirklich, die Philosophie dahinter ist, wenn ein Tier geschlachtet wird, dann wird es auch komplett verwertet und. Es ist also irgendwie, es ist nichts Ekelhaftes dabei. So. Es klingt schlimmer, als es ist und man schmeckt es und es schmeckt fantastisch. Und ab dem Moment wusste ich, die können mir wirklich, die haben die Kunst, wie sie es machen, keine Ahnung, aber die können mir hinstellen, was ich wollte. Ich hätte auch die Penissuppe, die es nicht gab, die hätte ich weggeschlürft und es wäre wahrscheinlich das Beste, was ich je gegessen habe. Und so ging ein Gang nach dem anderen, war die Feier der Perfektion. Der Stuhl, auf dem du saßt, war perfekt. Jeder Gang war perfekt. Du hast nie das Gefühl, du kannst sagen, oh, das schmeckt ja wie. Sondern es sind alles Geschmäcker, die man noch nie geschmeckt hat.
In meiner Vorstellung kann man das alles jetzt essen. Den Stuhl, die Decke,
ja.
Alles, was du so beschreibst.
Ja, und es ist halt wirklich das, ich konnte auch so, ich habe mir so sehr gewünscht auch teilweise, dass Jakob dabei ist.
Ja,
also, du wärst explodiert davon. Ja. Und
ich wollte lieber zum Comedypreis, aber.
Das Ganze in einer super freundlichen, gelassenen Atmosphäre. Oh. Ich war am Ende 7 Stunden in dem Laden.
Wahnsinn.
War sturzbesoffen, bin ich da raus. Dann gehst du zwischendrin auch mal wieder ans Lagerfeuer, das sie dann draußen aufgebaut haben. Die dimmen das Licht, es ist alles perfekt und es schmeckt so gut. Es war wirklich der Abend meines Lebens und das sagt man oft, aber ich kann mich nicht dran erinnern, wenn ich mich das letzte Mal so wohl gefühlt habe irgendwo und so gerne irgendwo gegessen habe. Also bestes Restaurant, keine Ahnung, ich war noch nicht in 17.000 Drei-Sterne-Läden, aber ich kann mir nichts Besseres vorstellen.
Also toll, dass du auch so einen schönen Geburtstag, ich finde auch schön, dass du so einen schönen Geburtstag hast.
Das finde ich auch.
Und dass das dir so eine Freude gemacht hat und dass du auch dir mal selber mal was gönnst und so. Das sind alles so Dinge, das hast du, da hat man dir mühsam beibringen müssen, dass man durchaus auch mal was Schönes machen kann und dass man nicht immer nur schlafen, Arbeit und wenn es bei der Arbeit gut läuft, dann ist man irgendwie, dann macht das alles Freude oder so, sondern man muss eben auch den Teil dazwischen jetzt anfangen zu gestalten und da gehört auch der Wille dazu, sich mal etwas zu gönnen und etwas zu genießen. Das hast du lange nicht gemacht und jetzt langsam kommst du in diesen Bereich und ich sehe das mit Genuss und Freude und freundschaftlicher Zuneigung, sehe ich, wie du anfängst dein Leben hier und da zu genießen.
Das nächste Mal sind wir zu dritt, wir müssen jetzt mal einen Termin finden. Da müssen nämlich noch dein Geburtstagsgeschenk dann einlösen, Klaus.
Ne? Achso, ja, essen.
Weil wir wollen ja auch schön essen gehen.
Wir wollen auch
dann
essen
in Berlin.
Genau, das habt ihr mir geschenkt. Das finde ich gut, da komme ich mit.
Das muss ich aber sagen, du hast gerade ins Mikrofon hast du gesagt, dass du es sehr schätzt, dass meine Work-Life-Balance mittlerweile ausgeglichen ist.
Ja.
Und das hast du auch ohne Mikrofon gesagt. Das fand ich wirklich sehr schön. Also bevor ich nach Dänemark gefahren bin, hast du gesagt, du findest es so richtig aus tiefer Freundschaft sehr gut, dass ich das jetzt mache und dass ich dahin fahre.
Ja, total. Ja, weil ich finde genau das
ist klar, du kannst sehr gut gönnen. Das ist so.
Ja,
ja.
Gönnjamin.
Ja. Bisschen Gönnjamin.
Gönnjamin Blümchen. Ja. Und das, na, ich tatsächlich, ich finde schon, weil ich glaube, jeder hat ja so das eine Einfallstor für vielleicht ungesundes Leben oder so, ja. Und bei dir ist es hundertprozentig der Stress. Du merkst das, glaube ich, zu spät oder hattest mal eine Zeit in deinem Leben, wo du das zu spät gemerkt hättest, wenn du nicht irgendwann mal eine Sensibilität dafür entwickelt hast. Und ich glaube, als Freund ist es dann ja auch wichtig, und das wünsche ich mir auch von meinen Freunden, dass die halt so eher erkennen, du bist jetzt gerade so und so drauf, das hat den und den Grund. Das Problem ist aber, dass du das selber gerade nicht merkst, weil das ist Teil des Problems, dass du das nicht checkst. Und dann braucht man eben jemanden, dem man das dann sagt. Und dann muss man auch in so einem Moment, wo man sich darüber nicht bewusst ist, dann zuhören und so. Und das empfinde ich als freundschaftliches Verhalten. Und deswegen, und aus diesem Gefühl heraus habe ich mich gefreut.
Eine Sache noch zu Dänemark. Ich habe mich da mit Lars Jessen, unserem auch einem Freund, getroffen.
Ja.
Und der
habt ihr? Weil ihr habt euch ja an Klaas Geburtstag verabredet. Da kam ja raus, dass ihr beide dort
genau,
seid.
Ne? Genau, ja, wir waren auch da. Also das ist Lars Jessen, der macht bei uns die Florida Film. Und,
genau,
Regisseur.
Regisseur, ne?
Regisseur und guter Typ.
Und der war zur selben Zeit auch in Dänemark oder auch in Kopenhagen und wir haben uns da verabredet. Und der meinte, weil wir dann über das Thema, auf das ich jetzt komme, gesprochen haben, er meinte, es war so krass, er ist auch mit dem Zug gefahren, allerdings tagsüber. Von Hamburg ist das ein bisschen leichter zu bewerkstelligen, dauert nicht 11 Stunden. Mhm. Und wie wir es hier kennen, im Zug alle Maske auf und er ist über die Grenze gefahren. Und dann hieß es, jetzt sind sie in Dänemark. Das hat das gesamte Abteil die Maske runtergerissen, hat einmal so gelacht aus halb Verlegenheit und halb, oh, das ist ja witzig, gerade vor zwei Metern war hier noch Maske und jetzt ist weg. In ganz Dänemark sind sämtliche Beschränkungen aufgehoben. Es gibt keine Anzahl, wie viele Leute ins Restaurant dürfen. Es gibt keine Abstandsregeln und keine Maske. Und ich hatte mir wirklich vorgenommen, trotzdem das mit der Maske durchzuziehen. Du fühlst dich wie am Kölner Karneval unverkleidet. Und das ist wirklich, also die sind komplett, als hätte es das nie gegeben. Es gibt keine Anzeichen mehr dafür. Das ist auf der einen Seite sehr weird und ich habe mir auch überlegt, naja, nur weil es jetzt, also wir haben als Deutsche hat man ja manchmal auch so ein ungesundes Verhältnis, sag ich mal, zum eigenen Land oder zum, was man jetzt auch so macht. Und dann denkt man sich so, ja, die machen es richtig, wir machen es bestimmt wieder falsch und so. Deswegen war ich so hin und her gerissen, habe mir gedacht, was ist der richtige Weg?
Ja.
Kam aber letztlich auch raus, dass das auch sehr an der Impfquote liegt,
die
in Dänemark bei
85%
liegt. Ja, und genau der Punkt.
Wo sind wir so 60 oder
64,
was?
Ja, 65. Ja.
Wo wir jetzt hier in Deutschland lesen, die restlichen Prozent, die machen das, der Hauptmotivation ist Trotz. Und man verliert da, wenn man das jetzt auch mal erlebt hat, dann 4 Tage, wie es auch sein könnte. Und es ist ein ganz einfach, es gibt dieses Mittel. Impfen lassen. Und wie man dann wieder zu einer Normalität und nicht so eine Normalität wie, wir haben uns 17 Mal angemeldet, bevor wir in ein Restaurant durften und dann durften wir 30 Leute rein, sondern wirklich Normalität. Ja. Das ist möglich und das lässt einen sprachlos zurück, dass man das irgendwie nicht hinkriegt.
Man kann das irgendwie, da kann man sich ja stundenlang drüber aufregen. Ich habe probiert bei, man kann ja immer nur so in seinem Bereich das machen, von dem man das Gefühl hat, weil du sagst gerade zu Recht, trotz, ne? Also ich habe ja auch ein Interview, über das ich so ein bisschen geärgert wurde, ich fand es sehr vernünftig, aber was ein bisschen diskutiert wurde im letzten Spiegel, die Melanie Brinkmann, die Virologin, und dazu war noch ein Verhaltensforscher, der so ein bisschen, also genau diese psychologische Dynamik, die da gerade herrscht zum Thema Impfen, so ein bisschen aus wissenschaftlicher Sicht nochmal aufgearbeitet hat. Das war, finde ich, sehr interessant und da wurden dann auch klare Worte gewählt, das passt natürlich dann dem einen oder anderen wieder nicht und so. Aber du merkst halt durch Trotz, da kannst du ja mit rationalen Argumenten nicht mehr kommen. Und du, es ist halt, und ich glaube schon, und das ist wiederum jetzt weg von den Menschen. Klar, die reagieren trotzig, das kann man für sich gesehen oder sollte man vielleicht auch irgendwie bewerten und so. Aber wenn man eigentlich weiß, dass das passiert, wenn man eigentlich weiß, dass ein gewisser Trotz irgendwann entstehen wird, wenn man so und so kommuniziert, ich glaube schon, dass wir auf dem Weg zu einer vernünftigen Impfquote auch kommunikative Fehler gemacht haben. Und mit wir meine ich dann, man weiß nicht immer alles vorher, ja, aber es gibt, hätte schon noch Möglichkeiten gegeben, noch etwas, also diese Impfaktionswoche jetzt zu machen, ja klar, ist in aller Ehren und so, aber hat jetzt natürlich nichts mehr gebracht. Ich glaube, man hätte schon sich irgendwie überlegen müssen, wie man klarer kommuniziert, weil es ist ganz, ganz viel Information und letztendlich musst du 2 Sachen überwinden. Entweder einmal die Trägheit der Entscheidung und die Trägheit der Tatsache. Und das eine ist eine emotionale Grundlage, auf der du dann irgendwas entscheidest. Und das kann man mit Information oder vielleicht auch dem Gefühl der Mitbestimmung, kriegt man das hin, dass man eben keinen Trotz auslöst, weil man Leute mit ins Boot holt und sie mitentscheiden lässt, zumindest mal gefühlt. Und auf der anderen Seite gibt es einfach niedrigschwellige Angebote. Da steht der Bus vor der Tür, gehst da rein, piekst fertig. Ne? Das hilft auch.
Ich glaube halt diese niedrigschwelligen Angebote. Also wenn du dich impfen lassen willst und nur 5%, du hast ja so, du wirst ja überall die Möglichkeit zu jeder Zeit.
Ja.
Und ich glaube halt einfach nicht, dass die Leute jetzt gerade daran, dass die ja vorbeikommen an so einem Impfmobil und denken, oh, stimmt, da war ja was. Ich kann mich ja impfen lassen.
Aber mich nervt es so, wir drei waren ja gestern bei einem ganz besonderen Konzert, ne, Jahren oder zwei Jahren zumindest gibt es Corona, konnte man nicht mehr auf Konzerte gehen, ne, weil es ist logisch, es geht ja nicht bei so einer Art von Pandemie. Und da war natürlich alle 100-fach geimpft, alle 74 mal getestet, also unter größten Sicherheitsvorkehrungen wurde dort ein ganz besonderes Coldplay-Konzert abgehalten, nämlich vor unter 200 Leuten. Vorher waren sie ja bei dir, Klaas, oder ne, in der Sendung zu Gast, wird man nächste Woche Dienstag dann sehen, können wir auch uns gleich noch unterhalten, aber worauf ich hinaus ist, jetzt war nach zwei Jahren das erste Konzerterlebnis, nämlich das, dass wir da zu dritt standen in so einem intimen Rahmen und dann wurden ja auch wirklich große Hits gespielt, Fix You lief dann zum Beispiel und da lief mir natürlich ein Tränchen runter, ne, weil das so ergreifend ist und weil dann auch so klar wird, dass einem solche Erlebnisse so fehlen, ne, dass man ich gehe wirklich gern auf Konzerte, dass man sich da hinstellt mit einer Gruppe von Menschen, die das irgendwie wertschätzen, was da für eine Musik gemacht wird und so ein verbindendes Element. Und sowas geht, wird auch dieses Jahr nicht im großen Stile gehen. Ich glaube, viele Touren sind jetzt für nächstes Jahr geplant, weil man immer noch der Hoffnung ist, dass diese Impfquote nochmal steigt, dass es vielleicht nochmal irgendwann den Booster gibt, wo ich so denke, Mensch, ey, dann helft doch hier mal mit, dass wir zurückkommen in die Normalität, damit wir die Dinge machen und erleben können, die ein Leben lebenswert machen. Und darum geht's doch letztendlich. Einfach mal so ein bisschen pragmatisch sein, sich den Kack da reindonnern, bis der einen Tag irgendwie ein bisschen neben der Kapp und dann geht's doch weiter. Ja.
Naja, und vor allen Dingen glaube ich, dass so ein, naja, das, ich glaube bei dieser ganzen Entscheidung, ob man sich selber impfen lässt oder nicht, da geht auch so ein grundsätzliches Demokratieverständnis mit einher, finde ich. Also so, man hat es ja auch bei der Bundestagswahl jetzt gehabt, dass man, wenn man sich überlegt, impfe ich mich oder nicht oder was wähle ich? Ich impfe mich ja nicht nur für mich und ich wähle zum Beispiel auch nicht nur für mich. Also ich würde nie sagen, so, ja, was ist mein eigenes Leben?
Ja.
So, und welche Partei macht für meine ganz individuellen Umstände alles super? Ja. Wie schütze ich, keine Ahnung, mein Geld, meine Wohnung, mein Auto, mein Haus und so? Sondern ich überlege mir, in welchen Punkten bin ich eigentlich privilegiert? Und in welchen Punkten könnte ich es mir erlauben, für jemanden mitzuwählen sozusagen, der eigentlich eine Unterstützung braucht, die letztendlich dafür sorgt, dass ich zum Beispiel dann, also als Person, als einer in diesem Land zum Beispiel irgendwie mehr Steuern zahle oder Geld abgebe oder eine gewisse Erleichterung von mir weg, aber zu Menschen, die das deutlicher spüren und so. Also deswegen, ich wähle ja nicht für mich. Ich sage ja nicht, ich möchte jetzt mein Leben hier in der Ideallinie fahren und nach mir die Sinnflut, sondern ich will für meine Straße, ich will für mein Viertel, ich will für meine Leute, ich will für die Menschen, die ich vielleicht gar nicht kenne, sondern im Fernsehen sehe und ich wähle für das Bewusstsein der Bedürfnisse einer Gesellschaft. Und so ist es doch auch beim Impfen eigentlich. Momentan gibt es neben trotz, glaube ich, auch die Motivation zu sagen, ey, es haben sich jetzt schon so viele geimpft, dann sollen die sich auch alle, das gibt's doch auch bei Kindern, ne? Also bei Eltern, die mit Kindern sagen, die impfen sich drumherum alle, dann muss ich jetzt meinen Kindern die vermeintliche Gefahr, die nun auch also verschwindend gering ist. Aber das ist ja oft das Argument zu sagen, naja, dann impfen sich halt alle drumherum und dann ist ja mein Kind auch geschützt oder ich bin dann auch geschützt und so. Und das ist natürlich eine egoistische Form des Nicht-Impfen-Lassens, weil man damit vollkommen vergisst, dass man nicht nur sich selber, sondern eben auch andere schützt. In der Gesamtheit, dass man also den Status erreicht, der Dinge wieder möglich macht, aber auch im ganz direkten Miteinander schütze ich durch eine geringere Viruslast, die ich dann transportieren kann und so natürlich jeden, der neben mir steht. Es gibt ja Leute, die können sich nicht impfen lassen. Also im Grund darf man ja auch nicht vergessen. Man weiß ja nie, neben wem man mal stehen wird. Und das finde ich so, und das hat Jürgen Klopp eigentlich ganz gut gesagt, der finde ich, hat ja echt so zwei, drei gute Momente gehabt in dieser Pandemie. Der sagt nicht oft was. Sein erstes Statement hatte da ja auch mit zu tun. Hat immer gesagt, weil er gefragt wurde, wie sehen Sie denn das mit Corona? Hat er gesagt, Leute, ich bin Fußballtrainer. Es kann doch nicht sein, dass immer alle gefragt werden, wie sie irgendwas, ich bin Fußballtrainer. Es gibt Leute, die sind Virologen. Die kann man fragen. Es gibt auch Wissenschaftler, die kann man auch fragen. Politiker, die setzen sich mit denen auseinander und fassen die Ergebnisse zusammen und verbinden das mit einer bürgernahen Politik. Hört denen doch zu, ich bin Fußballtrainer, ich sag da nichts zu, weil ich weiß da ja viel zu wenig drüber und trotzdem hören mir viele Leute zu. Und jetzt hat er eigentlich nochmal eine Einlassung gemacht, die man, glaube ich, auch als Fußballtrainer machen kann, einen guten Vergleich gezogen, der einem das klar macht. Der hat gesagt, also sich nicht impfen zu lassen, ist für ihn fahrlässig. Es ist ein bisschen wie trinken und Autofahren. Das macht man ja auch nicht deswegen nicht, damit man nicht selber vor den Baum fährt, sondern damit man auch niemanden vom Fahrrad holt, der da links neben einem steht. Und das finde ich irgendwie, das ist ein super Vergleich, weil man versteht, was es eigentlich soll. Und ich glaube, diese Art Bilder und Gedankenwelten und so, wenn man jetzt vielleicht noch eine kleine Kritik in der Kommunikation noch da finden möchte, die hätten einem vielleicht noch plastischer näher gebracht werden können, wobei ich auch komplett auf der Linie bin, meine Güte, jeder lebt sein Leben und man hat auch eine Verantwortung, mit offenen Augen da durchzugehen und sich initiativ zu informieren.
Ja. Was ich spannend fand, ich habe mit einem Dänen darüber gesprochen, wie es dazu kommt, dass die halt so eine hohe Impfquote haben. Also man darf es nicht ganz vergleichen, weil Dänemark ist ein kleines Land, ich weiß nicht, 8 Millionen Einwohner und Deutschland mit 84 Millionen.
Aber war das einer von denen, den als durchgehen lassen?
Den, ja. Ja. Und der meinte aber, in Dänemark, und ich will es nicht bewerten, ne, aber vielleicht liegt da auch ein bisschen das, was bei uns schiefgelaufen ist, ist so, die haben ein absolutes Vertrauen in ihre Regierung. Und ja, bei denen war es so, da hat die Regierung gesagt, so, jetzt lassen wir uns alle impfen, dann sind die da hingerannt. So hab ich nur so gehört. Und
Norwegen auch so, ja.
Ja, und das hat natürlich auch viel mit Kommunikation zu tun und wie man sich vielleicht, welche Fehler man im Vorfeld schon gemacht hat, als Regierung, als irgendwas, dass man vielleicht irgendwann zum Punkt kam, wo man sagt, was soll man denn noch glauben? Also es geht hier hin und her und es ist dies und das.
Erinner dich mal an diesen Zeitpunkt, wo man gesagt hat, ach, Masken sind gar nicht so wichtig. Mhm. Und auch jetzt im Nachhinein, wenn man sich mal zurückschaut, es gab so Initiativen, da hieß es Maske auf und das waren so private Initiativen von Leuten, da waren das noch so Stofftücher und so, ne? Und wir wissen jetzt alle, einige Zeit später, es gab halt keine Masken. Also wird man jetzt ja nicht sagen, die sind super wichtig, aber wir haben gar keine. Also sagt man, die sind gar nicht so wichtig. Muss man jetzt gar nicht machen.
Ja.
So. Und in dem Moment, wo wir dann irgendwie welche hatten, hieß es, ja, setz die mal doch besser auf. Und wo wir am Ende gelandet sind, erinnert man sich. Und das sind so kleine Momente und natürlich auch diese ganze komische Korruptionsnummer dahinter, genau, dass dann irgendeiner sich dann daran bereichert und so. Das sind alles Dinge, die natürlich auch vielleicht jetzt unmittelbar für diese Sache dann keine Auswirkung haben, weil teilweise die Erkenntnisse über Fehlverhalten dann später kamen, als eigentlich schon das Misstrauen da war. Aber sowas, das perforiert doch dein Vertrauen für die Zukunft. Und es ist irgendwie so eine Grundhaltung, in der man groß wird, wie du sagst, ne? Es geht gar nicht um die individuelle Situation, in der man sich dann befindet, sondern es geht darum, glaube ich, was da gesagt wird und so. Und ich hoffe, dass wir irgendwie in so eine Ecke kommen und ich kann mir vorstellen, dass so der politische neue Weg, Wandel will ich jetzt nicht sagen, ein großes Wort, aber jetzt wird ja so oder so mal ein neuer Weg eingeschlagen. Es gibt keine große Koalition mehr, es wird wieder ein bisschen mehr gemacht, man wird wieder ein bisschen mehr Profil erkennen. Und vielleicht sorgt das auch dafür, dass in den einzelnen Parteien auch wieder mehr tatsächlich aufrichtig was gemacht werden muss, damit auch die Parteien in dieser jetzt wohl sehr wahrscheinlichen Ampelkoalition erkennbar bleiben. Und das ist ja auch das Ding. Und dann musst du auch immer dich mehr messen lassen an tatsächlich. So, vielleicht gibt es ja sowas wie so eine Art Basis für neues Vertrauen.
Jetzt würde ich gerne noch mal einen Schwank machen. Schwenk, sagen wir Schwank oder Schwenk?
Ein Schwank ist ein Schwank aus deiner Jugend, eine Geschichte und ein, ja, Schwenk ist praktisch hinübergehen vom einen zum anderen.
Ich würde zum einen zum anderen gehen, nochmal über Coldplay sprechen. Das war ja schon ein unglaubliches Erlebnis.
Ja.
Man muss dazu sagen, der Podcast, der kommt ja jetzt am Freitag raus. Am Dienstag ist es soweit, 22.22 Uhr, glaube ich, wird die Sendung ausgestrahlt, die wir gestern, also am Mittwoch, aufgezeichnet haben. Es lag daran, ja, das, wenn da so Weltstars kommen, dann.
Coldplay haben gesagt, wir kommen Mittwoch und habe ich gesagt, ach, siehst du, genau Mittwoch genau habe ich meine Sendung. Ja, Sendung.
Und dann mussten wir irgendwie schauen, wie wir das hinkriegen. Haben zum ersten Mal in der Geschichte von Late Night Berlin eine Sendung vorher aufgezeichnet. Normalerweise zeichnen wir 16, 17 Uhr auf und 23 oder 22 Uhr läuft die dann. Mhm. Und da waren Chris Martin und Will Champion, der Drummer, zu Gast. Und das kann man sich Dienstag dann alles ansehen, was passiert ist, weil ja, alles, was passiert ist,
super interessant,
sieht man
sehr
ja
nette
da.
Leute, ja.
Aber ich muss sagen, was ich für mich am wirklich erstaunlich war, so ein Erlebnis hatte ich noch nie, war, dass hier Chris Martin ein absoluter Weltstar. Es gibt ja kein Land auf Erden, vielleicht maximal Nordkorea, wo man den nicht kennt. Selbst da würde ich sagen, haben die schon mal Fix You gehört, ne?
Ja.
Und der hat dann erzählt und ich fand selbst diese Stimme ikonisch. Also einfach so, der hätte jetzt erzählen können, wie der einen Kuchen backt, aber ich dachte, das gibt's nicht. Der redet aus den Liedern, die ich seit 20 Jahren immer wieder gerne höre. Aus so diesen ganzen Superhits, Clocks, was ich, Viva la Vida, Fix You. Das ist die Stimme. Und der redet hier. Und mir kam das schon schön vor, dem allein nur zuzuhören. Ja. Mit dieser ikonischen Stimme, die ja auch irgendwie so unverwechselbar ist. Immer, ich würde sagen, den hört man aus 100 Millionen Stimmen raus.
Ja.
Und das fand ich irgendwie ein irres Erlebnis. Und dann natürlich ertappt man sich selber auch dabei, wie man sich so über, mal gucken, ob der jetzt ein ganz normaler Mensch ist. Mal gucken, ob der überhaupt auch so Hände hat, Wenn er einem so die Hand gibt, ist das dann so ein normaler Händedruck oder ist der besonders? Ne? Wie ist die Aura? Und ja, und irgendwie ist es doch so, klar, ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja.
Da kamen schon einfach Weltstars.
Naja, ne? Das muss man schon auch hinkriegen. Ne? Also was ich schon immer gut finde, das liegt natürlich auch daran, dass du, glaube ich, ab einem gewissen Erfolgsstatus und so weiter, kannst du dir ja auch die Realität, in der du lebst, so ein bisschen selber zurechtschustern. Du bist ja nicht mehr abhängig von der sogenannten Gegenwart.
Ja, sondern, du könntest dich verhalten, wie du willst. Ne?
Ja, genau.
Du kannst nackig kommen, ja. Kot beschmiert, wie du früher
Michael Jackson. Baust ja. Du halt da irgendwie so einen Freizeitpark, hast einen Affen, der deinen Rasen mäht und so ist es dann halt. Ne? Das ist dann halt irgendwie so dein Leben, dann, wenn du willst. Ja. Und auch bei anderen Superstars ist es eben so, dass du mit dem Geld und mit den Leuten und mit dem Status und auch mit dem Bedürfnis der Menschen um dich herum, dass du sehr gut drauf bist. Da kann man eine Menge draus machen. Und ich glaube, dass es schön ist, wenn man sich eine gewisse Normalität und irgendwie einen Blick für die echten Dinge bewahrt und so weiter und irgendwie den Anschluss nicht verliert. Aber genauso wichtig, weil man ja vielleicht auch als Deutscher vielleicht ein bisschen zu sehr immer bewundert, wenn die so normal sind. Weil Normale kennen wir ja genug.
Stimmt.
Eigentlich ist es ja besser, da kommt mal einer, der nicht normal ist. Weil das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass das ein Star ist.
Wollen dann, ja Geschichten erzählen.
Genau. Und er soll dann ja auch nicht nur normal sein. Ich finde es gut, wenn der nicht jetzt verlernt hat, wie das ist, wenn man ein Mensch ist. Das finde ich auch sympathisch. Aber ich will auch, dass der ein bisschen einen, also im besten Sinne, auch einen an der Meise hat.
Verrückt, aber verrückt. Normal.
Ja, damit der so eben auch dieses Charisma, das Star-Appeal, das gewisse Etwas, was man vielleicht auch nicht so sagen kann, das muss der dann ausstrahlen. Und so, weil sonst stehst du nicht so starstruck vor einem und kannst nicht fassen, dass der zwei Ohren und eine Nase hat. Der muss vorher schon ein sogenanntes Brimborium machen, damit man denkt, es kann nicht sein, dass der einfach so durch eine Tür geht.
Ja, und deswegen kommen 100 Leute vorher, gucken, ist der Griff an der Tür? Ist die gut geölt? Wird die so ganz sanft aufgehen? Oder sollte man vielleicht noch einen Herrn holen, der die Tür betätigt? Ist der Boden angenehm? Und natürlich alles völlig übertrieben und wahrscheinlich würde Chris Martin sagen, sag mal, ihr habt sie ja nicht alle, ich latsche da durch die scheiß Tür, ich kann ja eine Tür aufmachen und er hat auch erzählt, ne, vielleicht kein Spoiler, aber der fährt mal mit der U-Bahn zum Konzert und die waren jetzt irgendwie ein paar Wochen in Berlin und er hat gesagt, wenn er seine bunten Sachen nicht anhat, dann kann er das machen, ne?
Ja genau, er hat gesagt, also wenn ich jetzt mich nicht
da
so...
Er kennt ihn kein Schwein.
Genau, im übertragenen Sinne gesagt, wenn ich jetzt mich nicht so aufbrezel hier, dann kann ich auch so irgendwo rumlaufen, weil weiß ja dann eh keiner genau, wie ich aussehe und so.
Ja, und der ist wahrscheinlich gar nicht in seinem Sinne, aber so passiert es und allein so entsteht natürlich eine ganz besondere Situation auch dann im Hintergrund von so einer Fernsehsendung.
Manchmal ärgere ich mich darüber, dass ich nicht rechtzeitig mir so eine Art Show-Outfit zugelegt habe.
Ja, das stimmt.
Ja, weil ich sitze da natürlich in meinen Klamotten, die ich immer anhabe und so bin dann so, ich habe das ja mal probiert mit dem Anzug, das hat nicht geklappt, da habe ich mich halt benommen wie so ein Drehorgeläffchen, so sah ich auch aus.
Ja.
Und deswegen habe ich das dann immer wieder sein gelassen, weil ich einfach zu künstlich mich aufgeführt habe, weil ich mich offenbar zu anders gefühlt habe. Und dann dachte ich, ach komm, jetzt ziehst du entweder das an, was oben im Schrank liegt und dann machst du da deine normale Sendung, ne? Aber trotzdem denke ich mir manchmal, vielleicht hätte mir so ein bisschen mehr Louis Austin, ne? Dass ich da rauskomme im glitzernden Paillettenanzug.
Es ist nie zu spät, Klaas.
Ja, finde ich auch.
Soll ich das mal machen? Ja. Soll ich mir ein Ohrring machen?
Ja, mach, was du denkst.
Irgendwas? So.
Ich finde diesen Style von Chris Martin auch nicht schlecht. Diesen über alles hat so Minimum 10 Farben, ne? Auch an den Schuhen. Nee,
der hat so kleine Bänder als Ohrringe im Ohr.
Ach echt, das habe ich nicht richtig
gesehen. Ja, wie so Freundschaftsbänder, aber im Ohr.
Ja, und er hat irgendwie so Schnürsenkel an Handgelenken.
Kannst du alles
und so
machen, Klaas.
Ich würde es auch unterstützen.
Ja, also ich würde mich praktisch anziehen wie ein Textmarker.
Ja? Ja, versuch doch mal. Wag doch mal was.
Wollt ihr mich jetzt hier so reinmobben?
Nein, wie so
gefährliche Schulhofmobber bei mir erzählt. Wir hatten einen bei uns in der Schule, der hat immer gesagt, er ist Stuntman. Und dem haben wir dann immer gesagt, oh, bist du Stuntman und so. Und das sieht aber echt aus und so. Ja, warum sah das echt aus?
Zünde mal deine Hand an.
Weil er immer seinen Kopf vor die Tafel gehauen hat, so voll doll. Ja. Ne? Würde man nicht mehr machen jetzt. Ne? Bin ich jetzt der praktisch?
Nein.
Dass ihr sagt, zieh dich doch mal witzig an und im Hintergrund wird über mich gelacht.
Ich hätte da Freude dran. Ich fand das gut auch, wie du in den Kanye West Sachen aussahst, in dem Trailer. Hatte was. Warum nicht mal so zum Rewe?
Ja, der mit diesem glänzenden roten Latex, da sah ich aus wie ein Satz Sommerreifen. Wirklich, ich war irgendwann, nach 5 Minuten war ich ein in sich geschlossenes Ökosystem.
Ja. Also, will nochmal sagen, Dienstag ist es soweit, kann man sich selbst eine Meinung bilden.
Ja.
Ich fand's toll. Ich habe einfach, für mich war es eine Out-of-Body-Experience, weil ich habe ja da nichts, ich sitze ja da nur und glotz auch zu, ich gucke ja in der ersten Reihe Fernsehen, ne? Front Row Seat to History, während du die da durchinterviewen musst, ne? Kann ich da schön glotzen. Und dann sind mir immer die Gedanken auf Wanderschaft und dann dachte ich so, nee, diese Hände, die spielen das Intro von Clocks auf dem Klavier. Boah, habe ich gedacht.
Ja.
Während die da so laber, ich so, boah.
Ich habe, bin dann beim Konzert, dann war das Konzert und als es dann vorbei war, bin ich da raus und musste nochmal praktisch, das war also direkt neben unserem Studio und dann bin ich nochmal so zurückgegangen durch den ganzen Flur und musste durch unseren Flur nochmal, wo mein Studio ist und so und dann dann hinten raus zum Ausgang. Und dann geht man also durch andere Fernsehstudios. Da sind immer viele Sachen gleichzeitig, finden da immer statt. Ne? Da gibt's also nicht nur meine Sendung oder das Konzert von Coldplay, sondern eben auch alles Mögliche. Und da war zum Beispiel gestern auch Maischberger. Und dann bin ich also, komm da raus, war bei Coldplay und alles war so gut und dann mache ich so eine, wie bei Alice im Wunderland, ne, eigentlich, macht man so die falsche Tür auf und dann laufe ich in Karl Lauterbach rein. Und dann steht Karl Lauterbach vor mir. Und
Mensch bei Maischberger vorher noch.
Der war als Mensch gebucht bei Maischberger und Cem Özdemir war da und so und dann stand auf einmal so Karl Lauterbach und musste ich so ganz schnell umschalten im Kopf.
Ja.
Weil der natürlich, und dann hatte ich eine Maske auf, natürlich, und der hat mich nicht erkannt. So, weil ich kenne ihn auch gar nicht.
Ja.
Ich kenne ihn nur aus dem Fernsehen. Ich habe den noch nie irgendwo getroffen. Und dann war mir das aber ein Bedürfnis, zu dem hinzugehen, weil der da stand. Dann hab ich zu dem gesagt, hallo Herr Karl Lauterbach, ich wollte mal Danke sagen. Und er hat gesagt, ah, das ist ja nett von ihm, wieso, was ist los? Ich gesagt, ja, ich wollte mal einfach mal Danke sagen für diese Standhaftigkeit, mit der sie sich da immer überall beschimpfen lassen. Weil es irgendwie wichtig ist, dass mal einer wie Sie, der das gut erklären kann, immer wieder in Talkshows geht, auch zum 100. Mal, auch in Talkshows, die Sie selber wahrscheinlich als Zuschauer, es ist ja nicht immer alles nur Maischberger, gibt ja auch andere Talkshows, in denen man sich dann hinstellen lassen muss und sich da dumme Fragen gefallen lassen muss, wo man immer wieder gebetsmühlenartig immer wieder dasselbe erklären muss. Und das macht er und das finde ich, auch um im Thema zu bleiben, was wir so hatten, finde ich halt total wichtig. Und finde, da kann man nochmal Danke sagen. Ich meine, da ist ja nicht seine Bürgerpflicht. Der kann auch sagen, leck mich am Arsch und nach Hause gehen und sagen, ich bin geimpft, ihr könnt mich mal.
Ja.
Macht er aber nicht, sondern der spürt eben diese Verantwortung. Ich glaube, wenn das mehr Politiker in dieser Form hätten und viele Menschen wünschen sich den ja auch in einer verantwortlichen Position und so, dass der immer wieder sagt, nee, sorry, wir könnten jetzt alle hier sagen, alles ist wunderbar, ist aber noch nicht. So toll, wie Sie da drüben jetzt gerade tun, ist es leider noch nicht, auch wenn das hier die unpopuläre Meinung ist. Wir müssen schon noch mal uns an gewisse Sachen gewöhnen.
Vielleicht wird er ja Gesundheitsminister, wer weiß.
Das wäre ja gar nicht schlecht. Ich glaube, viele Leute wünschen sich das. Und dann habe ich dann so kurz meine Maske runtergemacht in der Hoffnung, er kennt mich. Und dann hat er höflicherweise so getan, als wüsste er, wer ich bin.
Ach, sehr lieb.
Also ich glaube nicht, dass er wusste, wer ich bin, aber er hat dann gesagt, ich finde Ihre Sendung gut, hat er dann gesagt. Das könnte man ja erstmal zu jedem sagen.
Okay.
Also ich glaube nicht, dass er weiß, wer ich bin.
Nee, liebe Grüße.
Morgen kriegt, weiß ich nicht, Oliver Pocher einen Anruf, war nett mit ihm.
Ja, so ist das.
So sieht das aus.
Nix, ich habe über Coldplay nachgedacht.
Ja, und was waren deine Gedanken? Was waren deine Two Cents?
Naja, wie du sagst, da kommt ja ein Riesentrossen, das ist ja eine richtige Maschine. Also eigentlich ist Coldplay, das ist ja auch eine Firma geworden. So als Band. Das ist ja keine Band, die
GmbH
wie Gloria jetzt, also, ne? Sondern es ist wirklich eine, das sind Weltstars und ein Weltkonzern. Und ich bin wirklich gerade auch so ein bisschen durch den Kopf, wie die, das sind ja auch Engländer und ich weiß gar nicht, woher sie kommen, aber.
Aus London, glaube ich, an der Uni kennengelernt.
Ja. Und die haben mal wirklich auch wahrscheinlich in irgendeiner Garage angefangen und diesen Werdegang von der Garagenband hin zu einem Weltkonzern, der wirklich auch Verantwortung hat, dass er, egal was die sagen, das wird jetzt nicht nur wie bei uns hier in den Podcast gehustet, sondern das geht als Meldung in Indien raus, genau wie in China und was du auch beschrieben hast. Und so wird natürlich dann auch das angepasst. Für uns wirkt das alles so übervorsichtig, wenn dann der Trost da kommt und genau kontrolliert, wie die Klinke an der Tür ist und so. Aber das beruht ja alles auf Erfahrungen. Genau wie in USA mit dem Rechtssystem, das sie haben, zum Beispiel auch auf jeder Kaffeetasse steht, ne, Vorsicht zu heiß und damit sie nicht verklagt werden. Ich glaube, in so eine Spirale gerät auch so eine Band, dass sie exakt auf alles achten
müssen. Ja, ein Fall, kann eine Lawine lostreten. Ne?
Naja, das sind doch Erfahrungswerte von Dingen, die schon mal passiert sind. Ja. Dass man halt einen Fehler nicht zweimal macht und dann natürlich erfahrene Leute hinkommen, die nicht nur mit dieser Band, sondern auch mit der Band davor und davor und davor schon zu tun hatten und schon wissen, was, wenn alles wirklich mal ganz doof schief läuft und man eben nicht überall so ein bisschen die Hand drauf hat.
Und die Tür habe ich mir jetzt natürlich nur ausgedacht. Das war ja nur, um irgendwie ein Bild zu kreieren.
Aber es ist ja auch das Beispiel von so Garderoben. Es gibt ja dann diese Rider, wo dann gesagt wird, was sich der Künstler wünscht, wenn er da hinkommt, was da Backstage sein soll, was zu trinken gibt, zu essen gibt und so. Und man ist dann immer so verführt, dass man so,
der feine Herr.
Jetzt stellt man sich aber mal vor, die sind meistens auf einem Jahr lang fast durchgehend auf Welttournee. Ja. Das, was unser Zuhause ist, ist bei denen die unterschiedlichen Locations, die Garderoben.
Ja, da will man nicht, dass das aussieht wie bei Möbelroller.
Das überall. Hältst du doch keine 25 Jahre aus, wenn du es jeder, dann ist es mal geil, dann ist es mal schön. Und die versuchen sich ja, glaube ich, so ein Zuhause, ein Minimum an Gewohnheit mit reinzuschreiben und solche Sachen. Und ich glaube, man muss da immer aufpassen, was wir so als Spleens dann abtun. Ja. Und der verrückte Künstler, dann gucken sie jetzt noch, wo die Treppe runtergeht und dies und das. Das ist halt einfach, glaube ich, so. Das trägt deren beiden Sachen Rechnung, nämlich einfach, das für die Künstler möglichst angenehm zu machen, weil sie am nächsten Tag schon wieder in Shanghai dasselbe machen müssen. Und zum anderen aber auch so ein bisschen vorweg zu, oder sich der Verantwortung bewusst zu sein, dass wir hier nicht mehr von einer Band an sich reden, sondern von einem Weltkonzert.
Aber könnt ihr mal, wenn ich jetzt mal nächste Woche nicht, weil da haben wir ja schon Aufstand, übernächste Woche, wenn ich in die Sendung gehe, könntet ihr dann schon vorher mal so zwei Stunden vorher hinfahren und mal alle Türen aufmachen, so Stopper davor machen, dass ich nicht immer so ganz umständlich mal die Türen so aufdrücken muss und dass ihr mir vielleicht schon mal eine Tasse unter die Kaffeemaschine stellt und dass, wenn ich komme, dass ihr dann schon mal draufdrückt oder so.
Also ich würde dir ein Teelicht in die Garderobe stellen.
Ja, aber dass man das auch anzündet, wenn ich dann komme.
Ich lege ein Streichhölzer nehmen.
Ja. Also könntet ihr machen vielleicht?
Wenn du als Textmarker kommst.
Dann würde ich das auch anzünden lassen. Da gibt es vielleicht sogar eine Duftkerze. Also, nächste Woche Dienstag, 22 Uhr rum, Coldplay bei Late Night Berlin. Danach kann man das Konzert direkt sehen, was wir gestern gesehen haben. Tolles Konzert, viele Hits wurden gespielt. Man kann im Grunde unseren Abend von gestern dort nochmal nachempfinden. Es lohnt sich sehr, ist große Empfehlung. Sagen wir oft, aber diesmal ist auch so gemeint.
Darf ich einen Vorschlag machen für den Titel dieser Folge?
Bitte.
Reizthema Zaubertricks. Danke, Ende.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es ist
nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir...
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Das ist Post.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.